Hallo ihr Schnupselbärchen und hallo liebe Nichtgrüßer und Nichtgrüßerinnen. Seid willkommen beim 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher. Juhu, Jenny!
Hallo Katrin!
Ja, die Begrüßung, ihr werdet alles verstehen, wenn wir ins Buch und ins Hörspiel eintauchen.
Ganz genau, es ist wieder mal ein neuer Monat, ein frischer Monat. Wir befinden uns mitten im Herbst, es ist jetzt für euch schon Oktober, wir sind noch am Ende September. Und starten wir wieder in eine neue Folge. Und aber bevor wir ja weiter einsteigen, ihr kennt uns ja, haben wir ja so unsere Rituale. Mhm. Und Prost.
Ich auch ein neues Ritual. Ja. Zum ersten Mal gibt's Alkohol zum Podcast.
Ja, tatsächlich.
Nehmt also, euch kein aber Beispiel, ganz, aber nur.
Aus Gründen, ja, also die zum Fall passen. Ihr wisst ja schon, was wir machen. Ihr habt ja schon das Rätsel gelöst und freut euch hoffentlich auf die frische neue Folge.
Genau, und es war auch eigentlich gar nicht die Idee, jetzt das Getränk zu trinken. Aber wenn ihr, also ihr habt ja dann vorher vielleicht auf Insta schon unseren Teaser gesehen, den wir noch basteln müssen und an dem ich eben noch gebastelt habe. Und dafür habe ich gedacht, dann steige ich doch einfach. Also dann nehme ich noch eine Whiskyflasche und mache mich zum Piraten. Und dann hat Jenny gesagt, mach doch was Maritimes für den Hintergrund. Und da fiel mir nichts Maritimeres ein, als mich mal eben in meine Badewanne zu setzen, um die Fotos zu machen. So sind die entstanden. Deshalb im Hintergrund die schönen Kacheln.
Ja, genau, Schiff ahoi.
Und als ich dann da saß, merkte ich, hier stimmt doch was nicht. Da ist nämlich der Po ein bisschen nass geworden, weil meine Katze ja immer in der Badewanne sitzt, um da zu trinken. Und dementsprechend, weil ich das vor der Aufnahme, habe ich sie nochmal trinken lassen, weil sie immer ganz auffordernd dann in der Wanne sitzt. Und sie trinkt auch aus dem Wassernapf und so, aber am liebsten trinkt sie aus der Badewanne, aus dem Hahn der Badewanne. Und natürlich ist dann auch immer von der Badewanne ein bisschen was nass. Aber ich trockne jetzt und ja. Und dann habe ich gedacht, muss ich nicht nur von außen nass sein, sondern auch ein bisschen von innen und ich muss heute
also
raus.
Alles für euch, ne?
Alles für
also
die Kunst.
Hier werden sich in nasse Badewannen gesetzt und man genießt den Whisky am Mittag.
Es gibt ja auch Frühstückswhisky.
Eben, es ist alles gut. Und ich habe vorhin auch Mexikaner hergestellt, diese kleinen Shots mit Tomatensaft und Tabasco kommt ein bisschen Wodka rein. Da habe ich natürlich auch mal kurz dran geleckt, ne? Also deswegen, damit ich da nicht ganz alleine da stand, war es nett, dass du dir auch kurz einen genehmigt hast.
Ja, und wir sind ja schon groß und dürfen das so
in Maße.
Natürlich. Und auch nicht mehr Autofahren und so. Genau.
Genau. Katrin, hast du einen 3-Fragezeichen-Moment im letzten Monat gehabt?
Auf jeden Fall. Und gerade hatte ich auch noch einen vor der Aufnahme, denn ich hatte Geburtstag und da waren drumherum so viele 3-Fragezeichen-Geschenke. Das war halt super. Also ich habe was Tolles von meiner Schwester bekommen, mit der gehe ich nämlich nächsten März wieder zum Bobcast. Da hat sie mich eingeladen, diesmal sind super. Wir in Essen und von meiner langjährigsten Freundin aus dem Kindergarten. Wir sagen nicht Älteste, habe ich jetzt gelernt. Das sagt man nicht, aber meine langjährigste Freundin, die kenne ich halt seit ich 4 Jahre alt bin, die Yvonne, von der ich auch immer die Bücher kriege. Genau.
Ja.
Und die hat mir zum Geburtstag eine Präsentkiste geschenkt und da war ganz viel 3-Fragezeichen-Merch drin. Also Socken und ein Notizbuch und ein Pin und ich habe jetzt auch Espresso-Tassen. Die habe ich jetzt nur nicht hier, weil die muss man ja immer, den Espresso muss man ja immer so schnell trinken. Und hier in der Phantomsee-Tasse bleibt einfach der Kaffee ein bisschen länger heiß. Also von daher, also ich bin jetzt rundum versorgt mit ganz tollen Sachen und fühle mich sehr geliebt. Und bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, habe ich auch noch das Geschenk, was Jenny mir mit der Post geschickt hat und was ich vorgestern von der Post abgeholt habe oder aus dem Automaten-Dingsbums. So, da habe ich gedacht, also wenn wir uns dann übermorgen sehen, dann bezähme ich jetzt doch mal meine Neugier und klapper nur ein bisschen mit dem Ding. Und jetzt habe ich es eben mit ihr zusammen ausgepackt und da war auch ganz viel 3-Fragezeichen drin. Also der rote Büffel, den habe ich jetzt und der tolle neue Kalender fürs nächste Jahr. Also ich bin komplett ausgestattet.
Ja, mega.
Und ich finde, mehr 3-Fragezeichen-Momente gehen eigentlich auch nicht.
Das stimmt, das ist eigentlich so Highlight, also so Geburtstagsgeschenke, 3-Fragezeichen-Momente sind halt auch immer die schönsten.
Genau. Ja. Ich glaube, ich habe versucht, das Phantasmophon anzufangen. Nee, ich habe die Release-Party gehört.
Mhm.
Also ich persönlich fand, die waren ja mal besser. Oder vielleicht liegt es auch im Moment an meinem Spotify-Zugang oder so. Ich hatte das Gefühl, das war falsch geschnitten. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl,
das Phantasmophon?
Nee, die Record-Release-Party.
Die hast du dir über Spotify angehört, ja?
Irgendwo habe ich sie im Netz angehört. Und
weil ich gucke die mir immer, also wenn ich sie mal gucke, ich schaffe das nicht immer, aber bei YouTube.
Ah, okay.
Im Livestream.
Vielleicht muss man das sehen, weil zwischendurch hatte ich das Gefühl, es sind einfach nur Szenen aneinander geschnitten und zwischendurch redet mal Oliver Rohrbeck, dann kommt mal eine Szene aus dem wirklichen Hörspiel. Dann kommt ein bisschen
so ist
Musik.
Das ja dann. Also er ist ja dann quasi vor der Kamera und er liest dann aus dem Buch. Und dann wird wieder ein Stück Hörspielszene eingespielt. Dann beantwortet er noch irgendwelche Zuschauerfragen.
Aber
und dann ist er aber, er ist halt immer zu sehen dann. Und wenn aber dann diese Einspieler aus dem Hörspiel kommen, dann machen sie immer irgendein Bild hin, was dann.
Okay, vielleicht braucht man da das Bild, aber da hatte ich so das Gefühl, also entweder habe ich jetzt irgendwie, vielleicht passe ich auch nicht richtig auf.
Ja.
Man muss schon aufpassen, ne, was man so trinkt zwischendurch.
Ja, genau. Noch, Prost. Ich habe es gelesen und auch gehört. Nee, gehört habe ich es noch nicht komplett. Ich habe auch nur rein, doch, ich habe es gehört, aber ich bin dabei eingeschlafen. Es war mal wieder so ein typisches, ich höre es mir mal abends an. Gelesen habe ich es aber.
Aber da freue ich mich drauf, während ich, ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal drüber sprachen, aber ich habe den menschlichen Tresor gehört. Allerdings habe ich dabei was gemacht, was mich sehr beschäftigt hat. Deshalb habe ich nicht wirklich, also deshalb habe ich wirklich nicht zugehört, aber es war auch nicht so packend. Ich hörte immer nur so drei Stichworte und dann war das Hörspiel vorbei.
Okay, krass.
Und ich weiß noch, dass die Auftraggeberin fand ich anstrengend. Oder nicht sympathisch. Aber vielmehr, also wie irre, es war fast wie schlafen, aber ich habe dabei was gemacht. Ich habe an einem Fotobuch für mich selber gearbeitet, zum Geburtstag. Und das hat, glaube ich, alle meine ganze Aufmerksamkeit absorbiert.
Ja, wahrscheinlich. Da war es dann aber auch nicht so fesselnd, ne? Sonst hätte man ja vielleicht auch nochmal weiter zugehört.
Ich weiß nicht, ich muss noch mal rausfinden, woran das da wirklich lag, aber das Phantasmophon finde ich, also das ist, glaube ich, was mich mehr anspricht, auch so vom Thema her.
Auf jeden Fall, also ich fand den Fall auch wirklich sehr, sehr cool, ne? Also schon das Buch war ja toll und ich denke, das Hörspiel wird jetzt auch nicht einen Abbruch tun.
Ja, und es ist von Kari Erloff, die meisten Sachen findet man ja gut. Was war denn dein Drei-Fragezeichen-Moment? Wenn du
also
hattest?
Ich habe tatsächlich, das ist eine ganz, 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 ganz große Empfehlung an alle, ich habe die Auferstehung gehört. Es ist ja jetzt dieser neue Roman, der von Andreas Eschbach, gelesen von Matthias
Körberlin, der
also
im Moment der beste Hörbuchsprecher, der im Moment auf dem deutschen Markt ist, finde ich.
Ja, unterschreibe ich dir sofort. Es hat mich absolut umgehauen. Ich bin so geflasht gewesen von ihm, wie er dieses Buch gelesen hat. Mhm. Man muss auch natürlich Andreas Eschbach auch sehr viel Tribut zollen, dass er diesen geilen Fall geschrieben hat. Ja, also der ist natürlich, gell, also es ist ja wie mit allen Sachen, die jetzt irgendwie aus dem Kanon fallen, wie die Rocky Beach, ne, die Graphic Novel.
Das ist so ein bisschen ähnlich, ne? Auch mit den erwachsenen drei Fragezeichen.
Die sind erwachsen, die sind Ü50.
Haben einen Job im richtigen Leben.
Da passieren Dinge, wo man dachte, wow, krass, was ist denn da los? Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, auf keinen Fall. Aber Leute, hört euch das Hörbuch an. Das zu lesen ist bestimmt auch super, keine Frage, gell? Aber der Matthias Köberlin,
großartig, oder?
Und eine Gänsehaut. Und es war so irre, teilweise bei den Bob-Szenen Andreas Fröhlich im Kopf gehabt oder im Ohr gehabt. Er hat die Stimmen so unfassbar toll inszeniert, aber alle durchweg. Also ich kriege eine Gänsehaut, allein wenn ich nur drüber rede.
Und ich finde auch, ich habe den schon seit Jahren auf dem Schirm. Der hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ich hatte dann mal sowas mit irgendeine Vatikan-Verschwörung, da hatte ich ganz viel und inhaltlich wurde es auch immer abstruser, aber der hat eine Art, einen zu fesseln. Und der ist ja auch Schauspieler. Man sieht ihn ja auch vor der Kamera. Der hat, glaube ich, diese Bodensee-Krimis zum Beispiel, da ist er auch Kommissar, vielleicht vertue ich mich da jetzt. Auf jeden Fall ist der sehr viel, ich kenne den aus sehr vielen Rollen im Fernsehen, fand den da auch immer gut. Aber was der als Hörbuchsprecher leistet, ist wirklich, der hat schon was, wie der atmet. Da ist schon Atmosphäre.
Total.
Und ich hatte, das war ganz witzig, also jetzt, als die Auferstehung gerade, als es jetzt gerade rauskam, hatte ich da gerade von ihm das Hörspiel zu einem anderen Andreas Eschbach-Roman, nämlich Die Abschaffung des Todes. Und deshalb, und das ist auch fast Originallänge, also den hatte ich jetzt Stunden, sind wir zusammen Auto gefahren.
Ja.
Der Matthias Körberlin und ich und der Andreas Eschbach, so ein bisschen auf der Rückbank. Und als ich dann sah, okay, das macht er auch, und dann wurde mir noch so eine Szene eingespielt irgendwo im Netz, wo man sieht, wie der ein Teil der Auferstehung, also wie der sich hinter dem Mikrofon verhält. Und das ist total irre, weil der ganz wenig macht. Also wenn ich den, ich hätte mir vorgestellt, der macht hinter dem Mikrofon mit seinem Körper viel mehr, der macht gar nicht viel. Der sitzt da dann so leicht nach vorne gebeugt, man sieht, wie er dann halt den Text vor sich hat und dann moduliert der, also das ist wirklich große Kunst. Und wenn du sagst, das war toll, dann weiß ich
ja. Also ich bin begeistert. Das sind nur 11 Stunden, ne? Also ich habe auch dann 11 Stunden mit ihm verbracht und ich konnte es teilweise, ich habe dabei gemalt und gepuzzelt und was auch immer, ja. Also es, ich konnte nicht aufhören, Auto fahren. Also jede freie Minute, die ich irgendwie hatte, außer beim Schlafen, weil ich dann natürlich nichts verpassen wollte vom Fall, habe ich es natürlich nicht zum Einschlafen gehört, weil ich ja auch wissen wollte, wie es weitergeht und so. Und aber ja, ganz, 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 ganz große Empfehlung.
Also Matthias Körberlin ist auch jemand, wenn ich sehe, also ich leihe mir ja auch viel aus den Bibliotheken, zum Beispiel da, wo ich auch ehrenamtlich arbeite, da kann ich mir dann auch immer ein bisschen was ausleihen. Und wenn ich schon sehe, der spricht das, dann ist es eigentlich fast egal, wer es geschrieben hat, weil ich einfach weiß, dem kann ich einfach sehr lange so gut zuhören. Ja, ja. Auf jeden Fall Empfehlung. Von mir blind, ja. Von Jenny
ja, ausgetestet. Ja, schon abgesegnet gehört.
Also auch mit dem Inhalt.
Nee. Ja, also das war halt also mein besonderster 3-Fragezeichen-Moment, weil das für mich natürlich auch wieder, das ist wieder was Neues. Ich mag ja gern diese Experimente und überhaupt dieses Buch hätte ich auch einfach gelesen, ne? Aber so war es halt verfügbar als Hörbuch und auch noch dann so inszeniert, absolute Herzensempfehlung. Ja.
Und ich kenne halt einige andere Bücher von Andreas Eschbach und wurde immer gut unterhalten und der hat halt auch so eine Art noch so auf Dinge, die es teilweise auch schon gibt, aber aus so einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken. So erinnert mich manchmal so ein bisschen an Kai Meier, obwohl der ja so mehr Märchen und Geschichten verhaftet ist, aber auch da Dinge, die es schon gibt, von so einer anderen Seite aus zu sehen und dem nochmal so ein neues Leben zu geben. Und ja, kann großartig. Man auf jeden Fall gut machen und ich fand jetzt auch die Abschaffung des Todes ganz gut, wie der Twist am Schluss ist, ja, da hat es mich ein bisschen verloren, aber insgesamt diese Idee, die dahinter steckt, fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, ja, mega. Ne? Ja, das war eigentlich mein 3-Fragezeichen-Moment.
Cool.
Auf der Uhr haben wir tatsächlich auch noch eine kleine Rückschau oder zumindest Reaktionen von euch und die waren diesmal wirklich zahlreich. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die sind oft zahlreich und wir freuen uns ja jedes Mal, wenn ihr uns schreibt oder uns E-Mails schreibt oder bei Instagram euch meldet oder so. Gell? Vielleicht auch noch auf anderen Kanälen, die wir irgendwie auch nicht immer alle so abchecken und im Blick haben. Also so auch so YouTube oder sowas. Also wenn ihr auch da schreibt, gerne weiter. Ich lese das dann immer, aber nicht regelmäßig leider. Da muss ich mich auch noch mal ein bisschen fit machen, aber zumindest hat sich Armin über Instagram gemeldet, der sich öfter
aus
mal bei
Österreich
uns meldet. Und genau. Und der sich zeitweise allerdings fragt, also jetzt auch gerade nach dem Weißen Grab, das war ja unsere letzte Folge, warum sich Peter und Bob eigentlich mit so einem aufgeblasenen A-Loch wie Justus abgeben.
So krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber das ist ja was, was uns auch beschäftigt, oder?
Genau. Also das tatsächlich konnten wir sehr gut nachvollziehen und dann hat er eben auch nochmal die Auferstehung nochmal ins Gespräch gebracht, weil natürlich auch der Andreas Eschbach genau mit dieser Problematik auch spielt und das ist vielleicht ganz spannend, ne, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber da ist die Entwicklung der drei auch eine, die, wo man sagt, okay, ja, Justus, ne?
Aber so ist halt auch also das Leben, ne?
Ist natürlich nochmal ein bisschen krasse Sachen, die da passieren bei der Auferstehung, ja, also das muss man sich wirklich, das will ich jetzt wirklich überhaupt nicht verraten.
Nein,
das ist eigentlich ziemlich eigentlich genau der
Kern. Es ist was für Erwachsene
ja ist,
auch,
gell?
Ne?
Also genau. Und
ich fand es übrigens auch toll. Danke an Armin übrigens, der hat auch noch ein bisschen Recherche für uns betrieben und hat das weitergemacht, was wir nicht bis zu Ende gedacht haben. Also er hat mal recherchiert. Also so ein Skilift kostet zwischen 2 und 10 Millionen Dollar. Ungefähr, genau. Je nach Ausführung. Und so eine Pistenraupe, 350.000 Euro. Nur mal so, damit ihr eine Größenordnung habt. Was die Halsketten von den Sektenmitgliedern.
Ich bin gespannt, was es umgerechnet in Diamanten ist, ne? Also wie viel dir dann doch da.
Sorry, aber ich glaube, da hinkt wieder der Vergleich mit, oh, das ist so ein Megaschatz. Und wenn ich es dann versuche zu verkaufen, das ist ja wie bei mir mit eBay. Alle erzählen mir immer, sie würden mehr für die Dinger kriegen, als sie ursprünglich bezahlt haben. Und bei mir immer so, letzter Preis und ich müsste noch eigentlich noch einen Zehner oben drauflegen, damit sie es kommen und abholen.
Ja. Naja, das ist immer genau das Ding, ne?
Aber da vielen Dank, Armin, für deine Recherche.
Fand ich auch cool. Und er hat doch auch nochmal empfohlen, also wenn wir hier die, ich habe ihren Vornamen vergessen, Schaffrath, Heike Schaffrath.
Ja.
Die Sprecherin mögen, gut, dann empfiehlt er auch die drei Senioren. Da habe ich auch tatsächlich irgendwann mal reingehört, aber das ist schon eine Weile. Das sprechen ja, glaube ich, auch die drei, ne? Also, oder nee, war das nicht die drei Senioren? Nee, das war drei Männer im Boot, also wo die da so mit dem Boot unterwegs sind. Es gibt ja auch noch so eine Hörspielserie, wo Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich auch noch mal so eine Altherren-Serie haben.
Ah, okay, ist das angelehnt? Vielleicht wahrscheinlich jetzt geht's aber in die Richtung der Mythen, weil ich es nicht genau weiß. Aber es gibt einen sehr berühmten Film und das beruht auf einem sehr berühmten Theaterstück, Drei Männer in einem Boot. Damals ja, noch mit, genau, mit Heinz Boot. Erhardt unter anderem.
Ja,
vielleicht genau. Nehmen die darauf Bezug. Habe ich schon im Theater und im Kino gesehen, also nicht im Kino.
Ja, und ich denke, das ist dann quasi die Hörspieladaption dann dazu. Denn der eine hat dann einen Hund dabei und das ist, also es ist sehr, sehr lustig. Aber das hat mit den drei Senioren wiederum nichts zu tun. Aber da wollte ich auch die ganze Zeit mal reinhören.
Aber es gibt ja auch eine Folge in einer der Kurzgeschichten, wo die drei gealtert sind und irgendwie einen Preis für ihr Lebenswerk kriegen und dann auch noch an dem Abend, weil die Preise plötzlich weg sind, so recherchieren. Und einer hat halt einen Stock und einer hört nicht mehr so gut und so, aber trotzdem, also im Kopf sind sie alle drei noch ziemlich fit. Das ist eine von den Kurzgeschichten. Ich weiß noch nicht mehr welche. Ich glaube, in der, wo es um die Zeit geht.
Ach, na, das würde ja Sinn ergeben, ja. Aber das ist ja cool. Da muss ich auch unbedingt noch mal recherchieren, welche das ist und die mal hören, weil die kenne ich gar nicht. Also so die Kurzgeschichten habe ich mir auch noch lange nicht alle mal reingezogen. Na?
Genau. Und dann hat uns Micky geschrieben, ne? Aus Mittelfranken.
Micky hat uns geschrieben, genau. Das fand ich natürlich ganz besonders schön, weil das so für mich so einen sehr, sehr persönlichen Bezug hatte, weil sie nämlich geschrieben hat, dass sie, also ihre Schwester, die wohnt bei Mühlhausen und ich komme ja nun aus Mühlhausen. Dann ist sie natürlich auch an Erfurt vorbeigefahren und winkte auch und hat dann auch sich so gefragt, ob ich das Winken gesehen habe. Ich habe es natürlich, Micky, ich habe es natürlich gesehen, dass du gewinkt hast. Ich habe es gespürt. Und hört dann total gerne unseren Podcast, wenn sie quasi von Mittelfranken dann mal nach Mühlhausen fährt. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Autofahrt. Also da lohnt sich natürlich auch unsere Folgenlängen sehr. Und was sie natürlich auch angeregt hat, das fand ich auch ganz interessant, sie vermisst eine Person ziemlich schmerzlich, die wir noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben wir sie schon, aber noch gar nicht richtig dabei hatten. Das ist nämlich Skinny, ne? Den sie als sehr unterschätzten Charakter zählt. Und wir hatten ihn natürlich im Zuge vom Karpatenhund natürlich.
Wollte ich gerade sagen.
Dabei. Ne?
Also beim Karpatenhund hatten wir ihn. Und wo hatten wir ihn noch? Wir hatten ihn auch bei der flüsternden Mumie.
Ja, stimmt,
da kommt er halt auch nur im Hörspiel relativ zu kurz, aber wir haben ihn sehr intensiv, finde ich, in der flüsternden Mumie, wo er halt falsche Fragezeichen hinterlässt und die richtig aufs Glatteis führt, als sie ihre Telefonlawine haben. Und da kommt Skinny so ein bisschen mehr durch. Und im Gespensterschloss, also ganz am Anfang, ankommt und GS.
Ja, ja, genau.
Giftige Spinne. Ich meine, beim Gespensterschloss haben wir ihn auch direkt am Anfang gehabt.
Auf alle Fälle. Also er ist da, aber er ist wahrscheinlich zu kurz. Ne? Also ich glaube, sie wünscht sich einfach gerne noch ein bisschen mehr Skinny, aber.
Und sie war ja auch erst, glaube ich, durch die. Nee, das war das die Inka-Mumie, wo sie drauf gekommen ist. Es gibt doch diesen einen Fall, wo Skinny auch ein ziemlich eins von den ganz neuen, was auch so ein Kopfhörer-Ding ist.
Bei der Toteninsel.
Und bei der Toteninsel.
Obwohl Inka-Mumie, da haben sie den neuen Sprecher dann, stimmt.
Genau.
Da war dann der neue Skinny-Sprecher dann da.
Und ich meine, dadurch ist sie auf ihn gekommen, so schreibt sie, wenn ich jetzt die Mail noch richtig
drauf. Ja, doch,
und,
genau.
Und da geht es ja auch wieder um falsche, also so um seltsame Frauen und so.
Ja, genau. Obwohl es ja auch nochmal wirklich dann spannend wird, wenn jetzt auch die Toteninsel ins Kino kommt.
Oh, ich freue mich
ja
schon
super drauf. Also es ist jetzt echt nicht mehr lange hin. Sonst habe ich noch gedacht, als ich im Januar im Kino war, ein Jahr warten und jetzt ist ja schon Ende September.
Aber wann war ich im Kino? So oft gehe ich nicht ins Kino. Aber ich meine, ich war im September, Ende August war ich im Kino und ich war nämlich im Kanu des Manitou und da war schon ein Trailer für Januar. Und das fand ich für einen Trailer relativ weit. Also lang, also in weit, weit in der Zukunft. Auf jeden Fall
also ein zeitiger Trailer für einen Film, der erst später kommt, meinst du?
Ganz genau so wollte ich das sagen. Bei dir klang das viel schöner, aber ich habe mit meiner Schwester für Januar schon ein Date.
Aber mega, ja, ich gehe auch sofort ins Kino, sobald der rauskommt. Ich freue mich schon so sehr auf diesen Film.
Mhm.
Sag mal ganz kurz was zum Kanu des Manitou, nur gut, schlecht.
Ich fand, also, ich fühlte
gut,
mich
gut gealtert.
Ja, ich fand mich gut unterhalten.
Sehr gut. Sehr schön. Das habe ich jetzt auch fast flächendeckend gehört, weil ich fand ja den ersten einfach nur bombastisch. Da ist auch immer heute noch genauso gut wie damals und deswegen freue ich mich sehr, dass die Fortsetzung
Jacqueline,
auch funktioniert.
Gleich kotzt du wieder.
Ja.
So, also ich mochte es und ich finde, sie haben es ganz gut hingekriegt.
Schön, sehr schön.
Gabi hat Micky hat noch was.
Oder willst du noch was zu Heike sagen? Oder hast
nee,
du
ich, wo, ich wollte noch was zu Heike sagen, die kommt gleich. Ich wollte noch zu Micky sagen, die hat uns auch versucht zu erklären, dass es durchaus Unterschiede bei blauem Eis gibt. Und dass die unterschiedlich schmecken. Ach ja, alle stimmt, gleich ja, schrecklich, stimmt. Aber unterschiedlich. Also Paw Patrol ist immer noch anders als.
Also geht. Uns hieß das früher Schlumpfeis.
Genau. Habe ich da schon nicht gegessen.
Gab's aber auch nur das eine blaue Schlumpfeis, ne?
Damals, also. Als wir nur Schokolade, Erdbeer und Vanille hatten. Kurz nach dem Kartoffelkrieg. Ja.
Ist Lennart am liebsten, ey. Der holt sich nur so eine Packung Fürstpückler und dreht sich da.
Hat mein Schwager letztens gesagt rein. Zu meiner Schwester, kauf doch mal gescheites Eis, kauf doch mal Fürstpückler. Und wir so, Und meine Schwester ist jetzt übrigens in der Riege der Menschen, die jetzt selber Eis mit so einer tollen Maschine machen können. Ich habe auch hart überlegt, brauche ich eine Eismaschine? Ich habe mich
es
dann
geht
aber.
Es geht nicht darum, ob du sie brauchst, es geht darum, ob du sie willst.
Ja, wollen tue ich das ja immer. Ich habe ja auch im Vorgespräch schon zu dir gesagt, dass mir mehrere Menschen unabhängig voneinander attestiert haben, dass ich ein totales Bastelopfer bin. Und du siehst ja jetzt nicht, was links von mir liegt. Da liegt das nächste Projekt. Da liegt nämlich so ein Bucknuck. Also diese, das sind so kleine Szenen, wenn die fertig sind, guckst du in so einen Raum rein und du schiebst es zwischen zwei Bücher.
Nein, oh Gott, das ist niedlich, ja, ja. Wo es das auch alles Mögliche gibt hier von Sherlock Holmes und sowas, diese, oh Gott.
Ja.
Oh, es ist ja, oh.
Ich wollte eigentlich was anderes kaufen, dann habe ich das gefunden und habe gleich zwei gekauft, aber die Macaron Boutique habe ich schon wieder zurückgegeben, als ich habe diesen Karton aufgemacht, habe gedacht, oh Gott, das dauert ja 500 Jahre. Also habe ich, also die Macaron Boutique ist wieder zurück im Geschäft, aber was da noch liegt, ist so eine alte Bibliothek.
Oh, geil.
Ich gucke jetzt immer so Videos von einer ganz lustigen Frau aus, ich glaube aus Gießen, die Pfötchen, irgendwas mit Pfötchen und mit der, da stricke ich jetzt parallel und gucke, wie die so ein Ding aufbaut und sie hat nicht das aufgebaut, aber sowas ähnliches, so ein Buchladen hat die aufgebaut und die hat mir erstmal gezeigt, wie man die Bücher zusammenbaut. Die sind winzig klein, die sind so 1 Zentimeter groß haben und da muss man da auf dieses Schaumstoff, wie heißt das, dieses Moosgummi, das ist das Innenleben, das musst du auf die richtige Größe schneiden und dann machst du die ganzen Einbände rum und dann legst du die in die Regale. Also ich brauche sehr viel Freizeit. Und jetzt habe ich mich erstmal in den letzten Tagen darauf vorbereitet und weil du kannst nicht einfach anfangen. Ich habe jetzt erstmal, ich habe mittlerweile 4 verschiedene Kleber. Weil es passt ja nicht jeder Kleber zu allem. Und dann habe ich mir noch so ein Set gekauft mit so Skalpellen in verschiedenen. Und was ich aber schon habe, ist so eine Schneidemaschine. Die habe ich schon mal rausgeholt. Also es ist alles vorbereitet. Ich warte jetzt noch meinen nächsten Urlaub ab und habe jetzt hier alle Strickprojekte beendet, Fotoprojekte erstmal. Weil wenn, dann muss ich mich dem auch komplett widmen. Also nur für alle anderen Bastelopfer da draußen. Es ist ja nicht, es geht nicht darum, was es nachher wird, sondern ist so der Weg. Und wenn es mich jetzt schon glücklich macht,
dann ist es doch noch das Beste, was dir passieren kann, oder?
Und deshalb, was du mir geschenkt hast, Jenny, hat mir, als hätte sie es gewusst, es fehlt nämlich noch so in meinem Portfolio. Ist ja nicht so, also ich habe hier regaleweise diverse Projekte, aber Jenny hat mir jetzt noch ein Aquarell-Reiseset geschenkt. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche im Urlaub bin, kann ich mich da ans Wasser setzen und so ganz kleine Aquarelle malen für unterwegs. Ja.
Ich freue mich schon auf die Ergebnisse.
Oh Gott, die müsst ihr wahrscheinlich nächstes Mal dann alle sehen.
Auf jeden Fall, gibt es da eine Galerie.
So viel dazu. Ich bedanke mich kurz bei Heike. Gut, habe ich letztens schon gesagt, ich bin ja bei einem Hörspiel mitgemacht, was die Heike mit initiiert hat. Die ist auch Katharin, die hat das Drehbuch, glaube ich, mitgeschrieben. Die spricht auch, glaube ich, die macht ganz, 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 ganz viel. Und die schreibt uns auch immer. Und sie hat mich gefragt, ob ich bei der Halo-Clique mitmachen möchte. Und da durfte ich die Erzählerin sein. Beim letzten Mal habe ich erzählt, wie ich die Aufnahmen gemacht habe und so. Jetzt ist das Ding fertig. Das ist jetzt in der Welt. Ihr müsst es euch dringend anhören. Ich habe es mir schon angehört. Man kann es sich auf YouTube anhören. Ich schreibe das mal bei uns in die Shownotes.
Ja.
Hört mal rein. Und das ist so krass, weil ich habe mich ja wirklich verhalten wie so eine Profisprecherin. Ich habe die Texte gekriegt und dann werden die ja geixt. Das heißt, jeder spricht die alleine ein und schickt die dann dem Studio. So ungefähr war das bei uns auch, weil die Zeiten sind einfach vorbei, dass man 20 Leute zusammen in einem Studio vereint und jeder ist dann halt dran, wenn der Regisseur die Regisseurin winkt. So, also hat jeder von uns die Sachen eingesprochen, dahin geschickt und die Heike hat es dann alles zusammengebaut zu einer Dreiviertelstunde, was eine mega Arbeit ist. So, ich brauchte es ja nur sprechen. So, aber man muss natürlich auch wissen, aus welcher Szene kommt man raus, wie reagieren die, also das mit den Anschlüssen. Und ich war, also mir hat's gefallen. Hört doch mal rein. ist so ein bisschen drei Fragezeichen-esk. Also es geht um so eine Clique an der Schule und die lösen einen Kriminalfall. Und die gehen aber auch noch zur Schule und es spielt auch an dieser Schule. Und deshalb ist es mehr weniger drei Fragezeichen, mehr TKKG. Und es heißt auch die Hallo-Clique, erste Folge, Testlauf im Gymnasium. Ja. Vielen Dank, Heike, dass ich mitmachen durfte. Ich bin bei den Fortsetzungen gerne dabei. Ich werde noch ganz berühmt und bekannt als die Erzählerin der Hallo-Clique.
Ja, das ist mega und das ist ja ein guter Start auch. Und das passt auch ganz gut, weil nämlich der Hausmeistersprecher, der Sebastian, uns jetzt in die Podcast-Bot, oh Gott, ich habe mir vergessen, ich wollte es mir eigentlich aufschreiben. Ach, in eine Sammelseite, wie heißt es denn, Podcast...
Platz. Schön, dass du es auch nicht weißt. Also hallo Sebastian, Entschuldigung, dass wir uns erst an dieser Stelle, Jenny hat ja auch schon geschrieben, dass wir nicht so richtig reagiert haben. Ich musste erst mal verstehen, was du eigentlich willst. So, aber es ist eigentlich so eine Empfehlung. Es ist so nach dem Motto, was gibt's alles in dem Bereich? Uns gibt's auch und du empfiehlst uns weiter. Von daher machst du ja Werbung für uns.
Genau, und wir danken dir da sehr, dass du uns damit aufgenommen hast und dass man dann quasi, wenn man da drauf geht, dann auch so zu unserer neuesten Folge quasi kommt, ne, und da gar nicht erst lange suchen muss und so. Deswegen haben wir uns da sehr gefreut und ja, manchmal dauert es manchmal ein bisschen länger, aber dann war es natürlich jetzt im Zuge des Hörspiels, wo du mitgewirkt hast, Katrin, da hat er sich natürlich auch nochmal dann gemeldet und dann haben wir postwendend natürlich auch unser Go gegeben, dass er uns damit aufnehmen kann. Also vielen, vielen lieben Dank.
Nachdem wir verstanden haben, was das ist.
Ja, genau.
Und schon wieder voll als Technik-Anti-Nerd.
Geoutet.
Aber ich bin ja froh, wenn ich Leute um mich rum habe, die mir helfen.
Ja.
Ich habe jetzt auch ein neues Handy seit ein paar Wochen. Da bin ich auch froh, wenn dann Fachkräfte um mich rum sind, die mir dann noch helfen, wie das so umzieht von einem aufs nächste.
Richtig, richtig. Es hat sich auch über Insta noch die Gabi gemeldet, die eine sehr junge Hörerin ist, die ist nämlich 16 und da habe ich mich sehr gefreut und die hört uns beim Spazierengehen und auch in ihrem Lieblings-Sushi-Restaurant, also das finde ich ja auch eine coole Vorstellung, wenn man da so schön lecker Sushi schnabuliert und uns dabei im Ohr hat, also das ist schon eine coole Vorstellung, ehrlich gesagt.
Und ich krieg schon Hunger. Heute Morgen auf der Arbeit haben sie dauernd über Schnitzel geredet. Da hatte ich schon heute Morgen um 9 Uhr Lust auf Schnitzel. Und jetzt, wo du sagst, Sushi?
Ja, ich hatte gestern welches tatsächlich, konnte im Kaufland nicht vorbeigehen. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Und die Gabi liest auch tatsächlich nur die Bücher. Ne?
Echt?
Sie ist eine reine Buchleserin und da hat sie sich natürlich sehr über unseren Podcast gefreut. Und genau, also da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir dich an Bord haben. Und dann ist auch noch was ganz Lustiges passiert. Das muss ich jetzt aber in der Rückschau auch zur letzten Folge nochmal erzählen, weil dein Drei-Fragezeichen-Moment in der letzten Folge war ja dein Besuch bei Mission Rocky Beach in Köln.
Ja.
Und ich wusste das ja bis zum Tag der Aufnahme ja nicht.
Ich habe sie eher verheimlicht, weil ich gedacht habe, Jenny, du machst
genau,
mit mir Schluss.
Ich lünche dich und bin dann ganz sauer. Nein, ich war natürlich dezent neidisch, aber habe mich natürlich sehr gefreut für dich. Aber bevor ich mit dir drüber gesprochen hatte, dass du da warst bei der Aufnahme, meldete sich Dura und sagte, also schrieb einfach nur über unseren Account, schön, dass ihr heute da wart. Und ich schrieb nur zurück, also sorry, es tut mir echt leid, aber ich weiß nicht, was du meinst. Und sie meldete sich darauf auch dann nicht mehr. Und dann haben wir die Aufnahme gemacht und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass sie das geschrieben hat. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, du sag mal, kann das sein? Ich habe auch dann recherchiert nach ihrem Account und dann hat sie ja Verbindung zu Mission Rocky Beach gehabt. Da habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt und habe dann detektivischen Fähigkeiten hier mal rausgelassen. Und dann hat sie gesagt, ja, sorry, ich wollte ja gar nicht spoilern und es war so witzig, weil ich war ja nun gar nicht dabei. Und das war so lustig und ich dann dachte, ja, dann hat es auch Sinn ergeben. Ich dachte erst, oh mein Gott, wo sollen wir denn angeblich gewesen sein?
Naja gut, wir waren ja nur in Teilen da.
Ja, eben, deswegen. Und ich dachte so, also hätte mir das jetzt random irgendjemand geschrieben, wo wir ja gar nicht gewesen sind, dann wäre das schon ein bisschen spooky gewesen. Aber so hat sich's wenigstens wieder aufgelöst.
Aber so ist es krass, weil irgendwie hat das ja auch was von einer Zeitmaschine. Wenn man, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt erklären kann, aber so, ich war da, aber die Aufnahme war noch nicht. Sie hat dich gegrüßt, du wusstest es nicht. Dann kommt die Aufnahme, du erinnerst dich dran.
Ja,
auch
ist das nicht verrückt?
Und auch ein bisschen gruselig.
Ein bisschen gruselig ist es tatsächlich auch. Also wirklich. Aber fand ich sehr, sehr witzig. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße an Dura von Mission Rocky Beach. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Also das ist definitiv unser Versprechen für 2026. Wir haben jetzt Ende September. Das Jahr, das rennt. Heute sagte nämlich noch ein Kollege, so, und nur noch 3 Monate und dann ist Heiligabend. Und ich so, ach du Ich bin gerade im Herbst angekommen. Da haben die heute Weihnachtstees irgendwie, die mussten weg, weil die noch aus dem vergangenen Jahr waren. Ich so, hallo, ich bin seit gestern gerade mal im Herbst. Ich habe gerade meine Pilze hier ins Wohnzimmer gestellt und mir gestern noch neue Herbstdeko gekauft. Hört doch mal auf, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Also von daher, ich glaube, wir müssen schon mal nächstes Jahr planen. Also wir kommen auf jeden Fall, das ist so versprochen. Das
ist versprochen. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Schön.
Hast du sonst noch Reaktionen?
Nee, also wie gesagt, Leute, es tut mir leid, wenn es noch welche gab, gell? Ich vergesse euch nicht.
Wir
also,
sukzessiv.
Wir wählen das ja auch immer so random aus auch, gell? Also wir freuen uns wirklich über jede Einsendung, die kommt und die lesen wir auch und ihr wisst, dass wir das ja zu schätzen wissen.
Auf jeden Fall.
Genau, aber jetzt denke ich mal so nach einer halben Stunde können wir ins Buch einsteigen.
Aber wir wollen ja wieder Strecke machen, weil der letzte Fall war ja manchen vielleicht schon zu kurz, da waren wir ja so um die 2 Stunden, da sind wir ja so in einem
Rutsch. Unter 2 Stunden, das war übelst so shorty. Ey. So
fand ich auch, so als ich selber gehört habe beim nie. Spazieren, dachte ich, was? Ja. Was? Schon fertig?
Wie, muss ich jetzt wieder nach Hause oder was?
Gut, da waren wir ja nur an der Geschichte, es gab gar nicht so viel zu recherchieren, den Autor hatten wir nicht, von daher müssen wir jetzt ein bisschen Strecke machen, damit ihr so denkt, okay, jetzt lohnt sich's auch, nach Minute 31 können wir langsam mal in den Fall gehen. So, wir können auch länger. So, wir haben uns so überlegt, also eigentlich haben wir so überlegt, was machen wir als nächstes? So schon wieder was Älteres, weil die letzten, ne, das Weiße Grab ist relativ neu, aber auch kein Klassikfall. Und so richtig wusste ich auch bei dem Fall gar nicht, worum es geht. Und das mag ich ja auch irgendwie. Also für mich, muss ich sagen, war sowohl das Lesen als auch das Hören relativ neu. Und wenn du mir nicht schon in einem Gespräch irgendwie vorher einmal den Schluss gespoilert hättest, hätte ich, glaube ich, nichts gewusst.
Ach, scheiße, habe ich das ja.
War aber okay. War nicht schlimm.
Okay.
Ist aber auch toll. Also von daher, also so, das ist auch was Markantes. Ja. Es ist die 3 Fragezeichen und das Geisterschiff. Und es ist aus dem Jahr 2000. Da ist das Buch erschienen. Es ist die Nummer 89 im Buch. Im Hörspiel ist es die 93. Also wir sind noch nicht komplett wieder auf einer Linie. Und wir haben wieder einen André Marx-Fall.
Ja.
Also erst hatten wir ja 2 Jahre gar nicht.
Ja. Also deswegen kommt das jetzt alles auch in geballter Ladung, ne? Weil
ist Zufall, oder?
Es ist mega Zufall, aber never change a running system, ja. Also
außerdem finden wir ihn ja super nett. Und deshalb kann man eigentlich gar nicht oft genug noch Marx, also jedenfalls so jede zweite Folge kann man mal so einen Marx-Fall machen.
Kann man echt machen, weil das ist immer wieder ein Vergnügen, weil wir haben ja auch echt wieder ein wunderbares Bonbon für euch am Ende der Folge.
Genau, haltet durch, noch so 2 bis 3, 4, 5 Stunden. Und am Schluss, wir teasen jetzt nicht, aber so, bleibt mal dran. Da kommt, also das ist echt der Knaller. Diesmal, also ich dachte, also ich dachte eigentlich, wir könnten uns kaum noch steigern, aber
Falsch gedacht. Nein, das ist einfach der Hammer. Also das Geisterschiff. Lass uns erstmal übers Cover sprechen, weil ich finde es einfach nur arschgeil. Ich hätte, außer also eine kleine Sache hätte ich genau andersrum gemacht. Also wir haben ja, willst du mal beschreiben?
Ja.
Willst du mir deskriptiv
vorgehen? Bildbeschreibung, Kunstgeschichte, Magister, kann ich. So, wir sehen ein lila Segelschiff unter vollen Segeln. Die Segel haben aber Löcher. Und davor sehen wir grüne Nebelschwaden. Alles wirkt sehr mysteriös. Wir sehen allerdings nur 2 Masten und am hinteren Mast sehe ich noch eine kleine Piratenflagge. Alles ist halt in lila, der Nebel ist grün. Da wenn wir uns an Hanno halten, sind wir da sehr mysteriös. Also Hanno
Gruselgrün.
Gruselgrün aus Recherchen und Archiv. Falls ihr da mit nichts anfangen könnt, hört mal alle Folgen auch von denen. Aber ihr wisst, worüber ich spreche. Und hier übernimmt das erste Mal Silvia Christoph von Algarasch.
Ja.
Und ich mag's echt.
Und sie liefert ab, finde ich, ne?
Ja.
Und ich hätte tatsächlich sogar nur, also wenn man auch dann in die Geschichte geht, ne, Nebel und Farbe der
Segel
getauscht, ne? Also, dass die Segel grün gewesen wären und der Nebel lila, ne? Hätte ich arschgeil gefunden. Aber vielleicht war einfach auch Cover wieder nur, ja, mach mal ein Piratenschiff mit Nebel, ne? So. Und gar nicht aus der Geschichte raus, dass das eben so angeleuchtet ist, ne? Also, hätte ich natürlich mega geil gefunden, wenn das einfach farbmäßig getauscht wäre.
Wenn es nochmal neu aufgelegt wird, hört doch bitte auf Jenny, was sie sagt. Aber natürlich, jetzt, wo du es sagst, weil da kommen wir nachher noch zu, aber wir waren, also wenn man so in den 90ern sich mal in irgendwelchen Jugenddiskos oder so rumgetrieben hat, dann weiß man noch, wie das so, dieser Effekt, der ist einfach auch total cool.
Stark. Immer noch stark. Liebe ich auch immer noch. Deswegen hier auch so Schwarzlicht-Minigolf oder sowas, ne? Halt immer geil, ne?
Es macht total Spaß. Und ich muss sagen, mir ist ja erst, also ich habe mir ja vorher das Cover nicht wirklich angeguckt, da war ein Schiff drauf und ein bisschen Nebel. Pff, da war die Nummer für mich gegessen. Soweit. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal diese kleine Piratenflagge gesehen, die Jolly Roger, wie ich übrigens gelernt habe in einem anderen Buch. Also das ist Jolly Rogers, kennt man. Das ist der Name dieser Totkopfflagge. Wusstest du das?
Nee.
Jetzt weißt du.
Also jetzt so ad hoc nicht.
Das aber ist der
Name Flagge. Sagte mir was, das habe ich schon gehört, aber das hätte ich jetzt nicht mit der Totenkopfflagge in Verbindung gebracht. Wie geil ist das denn? Ja, stark. Nein, das Cover ist auf jeden Fall ist ein sehr guter Blickfang. Und wer überhaupt Geisterschiffe mag, also wer Geister mag, wer Schiffe mag, wer irgendwie am Piratenthema interessiert ist, der wird das Cover sehen und muss dieses Buch haben. Ja, und das hat mich natürlich auch komplett gleich gecatcht.
Ja.
Ne? Ich meine, das ist vielleicht noch nicht gleich 2000, als es rauskam, aber spätestens, als ich dann wirklich auf die Flucht der Karibikwelle aufgesprungen bin, da war das mein Buch. Ja, so. Und dann, war das geil.
Ja, und es ist so schön, es hat so eine Schönheit der Schlichtheit. So, auch der Titel ist jetzt nicht irgendwie kapriziös, sondern Geisterschiff, bäm, Geisterschiff sehe ich auf dem Cover, da ist Nebel, bin ich dabei. Ich erfahre noch nicht so richtig viel, aber so, da weiß ich schon, was drin ist. So, und ich glaube hinten, ein Geisterschiff kreuzt vor der Küste von Rocky Beach, Justus, Peter und Bob trauen ihren Augen nicht. Der Dreimaster, nicht auf dem Cover, okay, da kleiner Fehler, mit den zerfetzten Segeln gleitet durch die neblige See, Spuk oder Wirklichkeit. Die drei Jungs brauchen starke Nerven, denn Nachforschungen führen sie zu Piraten aus längst vergangenen Zeiten. Hat ein Fluch sie in ihre Gegenwart zurückgebracht? Um das Rätsel zu lösen, gibt es nur eine Möglichkeit. Die drei Detektive aus Rocky Beach müssen selbst an Bord gehen. Ja, bin ich dabei.
Ja, also bin ich auch all in. Das ist schön, der verrät nicht zu viel, das ist ein schöner Klappentext.
Ja.
Man will rein, man will wissen, was hat es damit auf sich. Klar, können wir uns schon denken, ne, à la Justus, ne? Also es kann ja jetzt nicht irgendwie was Mystisches sein, ne? Also man will aber wissen, wie läuft der Spuk, ne? Also das ist tatsächlich und warum, ja.
Genau. Und dann können wir jetzt nach knapp 40 Minuten gehen wir mal ins Buch und ich würde mit einer Recherche anfangen. Falls du darfst erstmal sagen, wie heißt das erste Kapitel und dann würde ich mit meiner Recherche reinsteigen, mal was ganz Ungewöhnliches.
Bei Nacht und Nebel.
So, da reagiere ich erstmal als Journalistin gerade ein bisschen allergisch, weil wir benutzen es heute in unserem Sprachgebrauch relativ oft, diese Formulierung. Bei Nacht und Nebel oder Nacht und Nebel Aktion. Und ich habe da immer so ein Störgefühl, weil ich denke, Nazi-Sprech. Achtung, Achtung, seid vorsichtig. Pass auf. Und da habe ich deshalb nochmal nachgeguckt, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein und nicht um nur so ein Gefühl zu haben. Und also was damit ja gemeint ist, ist, dass es so ein heimliches Vorgehen ist, gerne auch nachts. Und es ist halt so, es gab den Nacht- und Nebelerlass. Kurz NN-Erlass. Und zwar war das ein Führererlass von Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs. Dabei ging es um eine geheime Richtlinie zur Verfolgung von Straftaten gegen das Reich. Und danach wurden nach dem 7. Dezember 1941 rund 7000 des Widerstands verdächtigte Personen aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Norwegen nach Deutschland verschleppt, heimlich abgeurteilt, gerne auch bei erwiesener Unschuld trotzdem in Haft belassen und diese Menschen verschwanden dann spurlos. Das sollte der Abschreckung dienen und der Begriff wurde dann eigentlich erst geprägt bei den Nürnberger Prozessen, Jahre später. Und es waren halt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in dem Zug halt begangen wurden und man geht davon aus, dass die Dunkelziffer viel größer war und man vermutet, dass es etwa 10.000 NN-Häftlinge gab, die Gestapo an der allgemeinen Justiz vorbei in Schutzhaft hielt. Und es gibt auch einen sehr berühmten französischen Dokumentarfilm, der heißt Nacht und Nebel auf Deutsch, aus dem Jahr 1956, der von deutschen KZs berichtet. Also entschuldigt, dass ich direkt so hart in dieses Thema reingehe, aber lasst uns einfach vorsichtig sein bei dieser Verwendung des Begriffs bei Nacht und Nebel. So, gerade wenn man sagt, so Aktion mit, da ist irgendwas nachts passiert und das nennen wir dann Nacht- und Nebelaktion. Ich weiß, manche finden das mit der Vorsicht bei der Sprache übertrieben. Ich finde aber schon, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Und jetzt habe ich es euch nochmal erklärt, was diese NN-Aktionen und der Erlass von Hitler damals wirklich war. Hier passt es jetzt aber, weil es ist nachts und es ist total nebelig an der Küste von Malibu. Von daher, kleine Geschichtsstunde kurz beendet, wir können in die Geschichte gehen.
Ja, Wahnsinn. Also ich wusste das nicht. Also danke, das ist ja immer wichtig zu wissen. Genau, es nebelt in Rocky Beach an der Küste, Malibu. Peter und Kelly.
Ja.
Im Buch Kelly, im Hörspiel ist Peter allein, streiten sich auf der Rückfahrt von einem Disco-Besuch. Und dichter Nebel hüllt sie quasi ein und Peter will sich eigentlich aufs Fahren konzentrieren, aber irgendwie hat er ein bisschen Disput mit Kelly, die ist irgendwie ein bisschen zickig, wa?
Ja, und dieser Nebel ist wirklich sehr anstrengend. Wir kommen auch ins Buch rein mit der Moderation eines Nachrichtenmoderators, der halt was vom Nebel erzählt. Und so kommen wir auch ins Hörspiel, dass also wirklich einer im Radio erzählt, oh, Achtung, Achtung, an der Küste von Malibu, dichter Nebel.
Das ist cool.
Und ich finde das den Einstieg cool. Echt cool, so von der Machart. Und Kelly hat auch aktuell gerade rote Strähnen, die wechselt ja ihre Haarfarbe auch ab und zu mal. Und wir kommen auch im Buch sehr gut dahinter. Also Peter kann gut erklären, was ihn so genervt hat. Die sind in so eine neue Disco gegangen, da wollten die eigentlich tanzen. Und Kelly hat Schulfreundinnen getroffen und die ganze Zeit nur mit denen gequatscht und hat Peter ein bisschen links liegen lassen. Von daher ist das Thema Eifersucht gerade mal sehr präsent. Und da scheint einiges im Argen zu liegen, bei denen ist die, da sind die Flitterwochen auch schon länger vorbei, glaube ich.
Ja, Peter ist also, da sind die Flitterwochen aber auch schon länger.
Ja. Peter ist genau. Also super sauer auf Kelly und jetzt ist Kelly auch sauer und die zicken sich an. Sie sagt, wir haben überhaupt keine Zeit füreinander, wie so ein altes Ehepaar.
Sie wirft ihm ja immer vor, dass er immer hier mit Justus und Bob unterwegs ist und so und er keine Zeit für sie hat. Und wenn sie sich dann mal Zeit nehmen, dann verbringt sie die ja auch dann eher mit ihren Freundinnen, ne, so, und auch dann in der Disco, wenn sie schon zusammen unterwegs sind, ne. Und da kommen die beiden nicht so wirklich auf einen Nenner, so. Jetzt muss Peter sich aber doch trotzdem auf das Fahren konzentrieren und der Nebel ist stark. Und
übrigens dann, kurz zu starke Nebel, da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wenn man das nur so hört, denkt man, ja gut. Aber ich weiß noch, wir hatten mal ein Silvester, da sind wir im starken Nebel zurückgefahren. Du, wenn du halt noch nicht mal die Rücklichter vom Vordermann siehst, dann krauchst du selbst auf der Autobahn mal schön am Randstreifen, weil du, wenn du nichts mehr siehst, das macht krass was aus.
Ja, ich bin auch von Hannover nach Erfurt mal 4 Stunden gefahren, weil ich einfach nur 40 km/h fahren konnte, weil ich einfach nicht, ich habe nichts gesehen. Es war gruselig. Auf jeden Fall ist es dann erst recht nicht zu gebrauchen, dass sich jemand einfach auf die Straße stellt. So, ne? Also da ist auf einmal eine Frau, die sie dann.
Ich muss doch kurz zurück. Du darfst sofort von der Frau, die auf der Straße steht, weil das ist das Schöne im Buch auch noch. Kelly macht es dann auch nicht besser und sagt, sie macht jetzt mal Radio an. Und es läuft Alanis Morissette, die noch ein bisschen vor sich hin kreischt, so typisch 2000er. Ich mochte das 1995 erschienene Album Jagged Little Pill super gern. Da ist auch Ironic drauf.
Ironic mit drauf, ja. Da musst du auch gleich an Ironic denken, weil es ist ja auch irgendwie ironisch, wenn die da gerade
also
so
ich mochte
sich
auch
durch Nebel fahren. Und
ich mochte das total gerne, das Album. Und sie streiten sich aber über die Lautstärke. Und Peter ist halt, ne, der findet die auch nicht
so gut.
Der
muss sich halt auch konzentrieren. Also es gibt ja auch diese Autofahrer, die dann auch das Radio leise drehen, wenn sie dann einparken und so, ne. Und ich meine, wenn du dann dich konzentrieren musst und beim Nebel fährst, dann willst du jetzt auch nicht so laute Musik haben. Kann ich Peter schon auch verstehen.
Und plötzlich muss Peter halt eine Notbremsung machen, weil, und jetzt Jenny, dein Einsatz.
Eine Frau auf einmal auf der Straße steht und Peter die fast umrußt und das aber noch schafft und dann halt die Böschung runterfährt, wo ich sage, ja toll, super, ja. So, die gehen dann aber auch schnell hin und die Frau ist aber auch, also zum Glück unversehrt und den beiden passiert auch nichts, sie steigen aber aus und die Frau sagt, ihr müsst unbedingt mitkommen, es ist schon wieder da und ich brauche Zeugen und dann ist es eigentlich auch wie im Hörspiel, also nur, dass Kelly halt mit dabei ist, ne, die gehen dann runter zum Strand, dabei brechen sie sich fast auch noch alle Knochen, weil das ist auch sehr unwegsam, die Klippe
runter ist. Es ist auch dunkel und es ist nebelig.
Dunkel, neblig und kalt wahrscheinlich, weil da muss ich weiß ja nicht, ne? Also der Nebel, der kommt jetzt vielleicht nur, wenn es kalt ist, aber trotzdem ist es irgendwie, also ist, ich finde immer Nebel und Nacht und irgendwie ist es immer so eine beklemmende Situation irgendwie, ja. Und sie sehen aber nichts und ja, also es kommt nichts und am Ende, sie drängen aber drauf, ja, was wollen sie denn uns eigentlich zeigen? Ja, ich habe hier ein Schiff gesehen, das sich wieder in Luft aufgelöst hat, ein Geisterschiff.
Und es ist wieder da, also sie hat es schon öfter gesehen.
Ja.
Und damit endet dann dieses erste Kapitel, was erst ein bisschen nervig beginnt und dann sich richtig spannend entwickelt. Weil das ist schon, also ich finde es spannend.
Ja, also ich denke, viele werden natürlich jetzt sagen, ja, die Freundin und Peter und Kelly zicken sich an. Ich muss aber sagen, ich finde es nicht schlimm. Ne? Also das ist halt einfach Leben. Ne? Der hat halt einfach eine Freundin, die zoffen sich da halt ein bisschen an. Ne? Und dann aber eigentlich in dieser Situation, wo er eh schon einen Kaffee auf hat, ja, dann kommt dann auch noch der Nebel und dann noch die Frau und dann kommt das erste Mystische. Ne? Und Peter stolpert da auch rein. Ne? Also Peter und das Geisterschiff. Ne? Also es ist eigentlich cool, dass er da quasi abgegriffen wird auf der Straße und da reinschlittern darf in diese Mystik.
Und wenn ihr nur das Hörspiel kennt, da kommt Kelly halt überhaupt nicht vor. Von daher könnt ihr euch überlegen, was ihr so wollt. Aber ne, da haben wir da auch wieder einen großen Unterschied. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Denn im nächsten Kapitel 2, Kaffeekannen und Hutschachteln, haben wir einen Szenenwechsel, einen Ortswechsel und einen Zeitwechsel. Wir sind nämlich auf dem Schrottplatz und Tante Mathilda ruft. Und Justus weiß, ran an die Arbeit.
Das ist der Arbeitsruf. So geil, dass er das auch einschätzen kann.
Total gut, weil Bob sagt nämlich, der ist auch dabei und der sagt, das könnte auch was anderes sein. Und Justus sagt, nee. Es gibt drei Arten, Justus zu rufen. Und das finde ich halt super. So.
Das ist geil.
Und, also er dröselt dann auch auf, wie sie was sagt. Mal ruft sie ihn zum Essen oder mal gibt's Post und so. Aber das ist, also wenn sie das so sagt, dann ist das der Arbeitsruf und es stimmt auch. Die sollen beim Abladen helfen. Sie sagt aber, okay, aber wenn ihr das gemacht habt, gibt's auch Kirschkuchen.
Dann sind sie natürlich dabei, ja. Der Titus hat nämlich den Nachlass von, ja, Mr. Ich wollte ja immer Quinn lesen,
ich auch.
Aber das U ist nicht da. Ich habe nachrecherchiert, eigentlich ist es chinesisch und heißt eigentlich Chin, aber sie sagen Kin. Also die deutsche Aussprache ist tatsächlich Kin.
Wie mein Kin im Gesicht.
Ja, die englische Aussprache wäre Chin. Und ich habe nachgeguckt, der Name, ich habe nur ganz viel China gefunden, also China-Dynastie und sowas, ne? Aber mehr war über den Namen nicht zu recherchieren, hat also so mit Amerika jetzt nicht wirklich viel zu tun oder mit dem, was dann danach noch kommt, habe ich zumindest nicht gefunden, weiß nicht, ob deine Recherche da ergiebiger war, aber ja, sie nennen es im Hörspiel auch kategorisch Kin. Und das ist auch, wenn man es eingibt bei Google Übersetzer, sagt das auf Deutsch auch Kin. Da haben sie wahrscheinlich sich auch irgendwo dran orientiert, ne? So, aber für mich war es immer Mr. Quinn, aber ja.
Ja.
Also wir sagen jetzt auch wie im Hörspiel Kind, damit ihr euch nicht wundert oder das habt ihr ja anders im Ohr. Genau, der Großvater ist gestorben und Mr. Kinn hat quasi Titus Jonas den Nachlass vermacht.
Genau, also er kommt voll bepackt zurück und leider sind die irischen Brüder Kenneth und Patrick ja leider nicht mehr da, sondern in Irland. Deshalb müssen die drei Fragezeichen mit anpacken und abladen und sortieren. Und Bob fragt sich so, sag mal, wer braucht denn heute noch Hutschachteln, weil da auch eine Menge Hutschachteln dabei sind. Und ich sage, Bob, Moment, pass mal auf. Ja, man braucht Hutschachteln für Hüte, weil wenn man sie nicht auf dem Kopf trägt und transportieren will, ist so eine Schachtel eine verdammt gute Sache, denn den packt man ja nicht einfach so den Hut in den Kopf, weil dann ist er ja platt.
Richtig. Und ich habe auch letztens eine Hutschachtel erst wieder gekauft für meine Nichte. Die ist nämlich im Karnevalsverein Funke-Mariechen. Und die hat ja auch viele Trachtenhüte.
Ja.
Und da habe ich auch wieder eine Hutschachtel im Auftrag meiner Schwägerin erworben. Also durchaus sind Hutschachteln erwünscht. Und der wird ja auch gleich eines Besseren belehrt.
Ja.
Justus sagt ja, auf unserem Schrottplatz wollen die Leute wohl schon auch Hutschachteln haben.
Ja.
Und es kommt just in dem Moment auch eine Dame vorbei, die sagt, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht Hutschachteln?
Oh. Bob.
Und er ist voll am Feiern.
Pappnase. Da, also, ne, es gibt für alles was und das sagt Justus hier auch. Die Leute wissen genau, dass sie hier alles kriegen. Sie kriegen hier Gipsköpfe, Tierkäfige, seltsame Wecker, antike Spiegel und schön, ne? Alles so Reminiszenzenanfälle, die wir schon kennen. Und das ist im Hörspiel genauso. Da macht Oliver Rohrbeck alias Justus Jonas das halt auch so. Und ich denke, ja, genau. Und es gibt auch eine Menge Flaschenschiffe, die laden sie auch noch ab.
Genau. Und das ist ziemlich cool. Und Genau, während sie aber dann damit beschäftigt sind, kommt dann Peter auch angeradelt.
Genau, vorher fragen sie sich noch, wo ist der eigentlich? Hm, und Bob weiß zu berichten, der, also im Hörspiel jedenfalls, der wollte doch mit Jeffrey in so eine neue Disco in Malibu, der liegt wahrscheinlich noch im Bett. So?
Genau.
Da haben sie es geändert, also aus Kelly haben sie jetzt Jeffrey gemacht, aber Jeffrey das kommt ja auch nur so namentlich vor, also nicht in der Szene. So.
Richtig.
Genau, aber Peter kommt angefahren und sagt so, ich hab da was.
Genau, er hat da was Mysteriöses aufgetrieben, ne? Und wir starten ins dritte Kapitel, das sich da nennt Belauscht.
Ja.
Und Peter schildert natürlich die ganzen Sachen, die er gestern erlebt hat mit der Frau und, und Kelly, ne? Dass die dann, ja, und da habt ihr euch schon wieder gestritten, ja, das wird auch nochmal ganz kurz Thema.
Die wissen das, ne? Also die merken so irgendwie, die wissen schon, dass da die Flitterwochen vorbei sind.
Mhm. Also das hat dann Bob sehr wohl schon mit aufgefasst und Justus macht sich da auch so ein bisschen drüber lustig. Und auf jeden Fall erzählen sie so und während sie sich so überlegen und Justus auch sagt, ja okay, das ist sehr mysteriös, da wittere ich schon wieder ein Geheimnis und dann reden sie so ein bisschen über ihre ganze detektivische Vorhaben, dann fängt auf einmal ein Kartonstapel bedrohlich an zu wackeln und klatscht dem Justus beinahe auf den Kopf und der Peter kann ihn gerade noch so wegschubsen. Und Mr. Kinn hat aus Versehen beim Bücken da den Stapel in Sturz gebracht. Und Justus meinte aber im Nachhinein, das kam mir irgendwie komisch vor. Also ich glaube, der war ein bisschen sehr nah an uns dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat uns belauscht, ne? Der hat uns zugehört bei dem, was wir gesprochen haben und macht da so ein bisschen ein mysteriöses Thema auf.
Mehr wissen wir aber noch nicht, weil Mr. Kinn sich dann schnell entschuldigt hat und dann war er auch schon wieder weg. Insgesamt ist es auch gerade da, also die Szene gibt's ja im Hörspiel auch, da ist es so ein bisschen anders, weil Bob fragt auch noch so, warum warst du überhaupt alleine im Auto und Peter dann sagt, ja, weil Jeffrey noch einen alten Freund irgendwie in der Disco getroffen hat und er wäre dann alleine gefahren. Deshalb die Szene, also deshalb ist Peter am Anfang alleine im Auto und trifft dann halt die Joggerin, die ihn von dem Geisterschiff erzählt. Und auch hier im Hörspiel taucht Mr. Kinn kurz auf. Es gibt aber nicht diese Geschichte mit den Kartons. Und er spricht sie da direkt auf das Schiff an. Da fangen schon im Hörspiel die Kürzungen ein bisschen an. Das Hörspiel auch nur 60 Minuten. Und da werden wir auch im Laufe der Besprechung immer drauf eingehen. Da gibt's einige Kürzungen und Sachen, wo es vermengt ist. So, und da fängt das halt schon an.
Die unterhalten sich ja da dann schon auch über das Schiff, ne? Und dann hört der nur Geisterschiff und sagt, was habt ihr da gerade von dem Geisterschiff erzählt? Ich habe auch eins gesehen. Mhm. Ne? Weil es kommen ja auch so ganz viele Eckpunkte noch vor, die dann auch nur erzählt werden im Hörspiel, ne, wo dann, ne, und das ist jetzt viel, viel ausführlicher. Ach so, das haben wir vielleicht, weil du es vorhin auch gesagt hast, dass das eine Joggerin war, also die war ja deutlich auch in Joggingklamotten, also Peter hat die auch gleich als Joggerin identifiziert quasi, ne, weil die halt auch einfach Joggingklamotten anhatte und da wahrscheinlich am Strand und beim Nebel da rumgerannt ist oder da bei der Küstenstraße, ja. So scheint es jetzt erstmal, weil nämlich im nächsten Kapitel, da sind wir jetzt schon drin, das war relativ kurz jetzt, Jogger unter sich, wollen sie natürlich jetzt erstmal Nachforschungen am nächsten Tag anstellen, ne? Sie wollen nochmal zu der Stelle fahren, wollen nochmal gucken, wenn die da joggt, dann wohnt die da vielleicht auch irgendwo in der Nähe.
Also sie fahren zum Strand nach Malibu.
Hinweise finden, genau.
Und
so richtige Aktionsarbeit. Die wollen nämlich die Leute anquatschen am Strand und die da laufen. Und Justus stellt sich hin und sagt, hallo, Entschuldigung. So, und jeder, der schon mal irgendwie da gejoggt ist, der ist natürlich im Tunnel, der joggt, der läuft, der will nicht irgendwie da am Straßenrand angequatscht werden. Also ich habe auch immer Musik auf dem Ohren. Also mich hätte er auch nicht wahrscheinlich erwischt. Gut, ich wäre aus Höflichkeit vielleicht stehen geblieben. Aber Peter macht's ganz geschickt. Der geht dann immer bei so einem Jogger, der läuft. Und Peter läuft halt mit und nebenher und sagt so, hallo, jetzt joggen wir hier gerade. Kennen Sie zufällig eine Frau mit Schlangentattoo? Denn das ist ihm wohl noch aufgefallen, dass die nämlich am Oberarm ein ziemlich auffälliges Schlangentattoo hatte, was ja immer ganz clever ist, ne? Weil das ja ein gutes Erkennungszeichen ist, ne? Wenn die Leute sowas haben. Und kriegen aber von den Joggern nicht so wirklich irgendwas raus, außer dass sie doch mal bei einer neugierigen Nachbarin mal vorbeigucken sollen, die hier alle irgendwie immer im Blick hat und beäugt, ne?
Genau, eine Frau, die am Strand wohnt und immer alle sich beguckt und alles genau weiß. Und Justus meint, naja, das könnte so eine Frau der Kategorie A oder B sein. Sie gehen mal hin und Bob erkennt, nö, das ist eine Frau der Kategorie E. Für E wie Eleanor Madigan. Und wenn
und
wir
e
uns
wie
jetzt
Erdbeben.
Ein bisschen und wenn wir uns jetzt erinnern, dann denken wir, die kennen wir doch. Das sagt uns doch was. Ja.
Ja.
Miss Madigan ist wieder da.
Klingelingeling, Erstlingswerk André Marx, ne? Das ist nämlich die Eleanor Madigan aus dem Poltergeist,
ja.
Die ja damals, also das ist ja die Tante von der Kelly, mhm, und die damals natürlich die Kinder, die drei Fragezeichen beauftragt hat, ihr Medaillon zu suchen,
ja,
was sich ja dann fälschlicherweise herausgestellt, dass es ja nie verschwunden war.
Nicht die Bilder.
Genau, nicht die Bilder.
Ihr erinnert euch,
und um
da
die Bilder ging es ja.
Ja, es ging ja um die grüne Eisenfrau, die verschwunden ganz war. Genau. Und da war es doch irgendwie der komische Untermieter-Mitbewohner.
Ganz genau, ganz genau.
Aber wir erinnern uns an nicht die Bilder
und Eugene.
Miss Madigan, nicht Mrs. Madigan. Also die sehr anstrengende, komische Tante. Und da,
richtig,
der hatte ja Peter in der Folge vom Poltergeist schon, also jeden Umgang eigentlich gekündigt. Und später, ja, kommt sie auch noch mal in der Folge Tauchgang ins Ungewisse. Da kommt sie auch noch mal,
ja,
kurz vor. Also die hat, ja, durchaus mehrere Auftritte, die Gute. Und
ja, Kategorie,
also, E. Peter will halt auf keinen Fall hin, aber Bob sagt, pass mal auf. So, wir haben doch noch einen Gut bei der. Da gehen wir jetzt mal hin und vielleicht kommen wir dann an wertvolle Informationen. Da hat er durchaus recht. Und sie,
richtig,
gehen dann halt hin. Sie macht auch auf. Klein, rundlich, um die 60. Hat ein Hündchen und freut sich voll, dass endlich mal Besuch da ist.
Ja.
Erstmal rein da.
Jip, jip,
so,
jip,
sie macht
jip,
Tee.
Jip,
genau, der Hund
jip,
macht
jip, jip, jip,
jip. Und sie streitet natürlich ab. Nein, nein, sie kriegt ja von ihrer Umwelt gar nichts mit. Also so, nein, die guckt sich die Leute nicht an. Aber sie kann sie alle beschreiben und sie kennt sie auch alle. Und
ja,
sie sagt dann, ah, die kenne ich. Deborah Snell. Und die mag ich auch nicht. Das ist eine Nachbarin von mir. Die grüßt nicht.
Und die hat ein Verhältnis mit dem Leuchtturmwärter.
Nee.
Sotta und Gomorra.
Also, Leute, mit solchem Lebenswandel, das geht halt überhaupt nicht für Tante Eleanor. Das geht nicht. Und Peter denkt nur, ich muss hier raus, ich werde bekloppt.
Ich habe noch eine Verabredung mit Kelly ganz verschwitzt. Oh, oh, lass mal schnell gehen. Tante Eleanor, du hast ja bestimmt Verständnis, wenn die Kelly, die kann ihn nie warten lassen. Ne? Du kennst sie ja, die kleine Zicke.
Genau. Bleibt ja alles in der Familie. Ja.
Muffins ist voll gut drauf.
Mhm.
Der Hund heißt einfach mal Muffins. Wie niedlich ist das denn?
Ja. Oh Gott, das ist bestimmt so eine, das ist so eine Fußhupe,
das ist unter der Yorkshire-Terrier. Das ist so ein Mini-Zwerg-Yorkshire,
ja, ja,
ist das bestimmt. Jip, 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 jip.
Mhm.
Kannst du
und
so die
daher
Tasche
auch die Begrüßung.
Das ist
daher
so ein,
auch die Begrüßung. Was habe ich da noch gesagt? Ich,
ja,
habe das nämlich übernommen.
Das kommt von, nicht daher. Das hat sie ja Schnupselpurzel,
Schnupselbärchen.
Schnupselbärchen. Oh, mein kleines Schnupselbärchen. Das ist so ein Paris Hilton Taschenhund.
Ja.
Tinkerbell. Nee, das war ja ein Chihuahua.
Egal, aber
irgendwas. Das ist auch ein Chihuahua. Aber ich denke mir, bei Buffins bin ich eher im Thema Zwerg-Yorkshire. Irgendwie.
Wenn du,
ja,
sagst.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall was Kleines, Nerviges. Und er zerrt auch die ganze Zeit an Bobs Hosenbein, ne? So.
Ja.
So. Und sie machen sich auf jeden Fall vom Acker und sagen, okay, dann gehen wir noch mal zu dieser Nachbarin hin, zu der Deborah.
Mhm.
Die macht sogar die Tür auf, sagt aber, nö, sie wäre nachts ja nie am Strand und haut die Tür wieder zu.
Genau, das habe ich noch nie gesehen. Bam.
Bam.
Oh, da ist, also als Peter wäre ich da auch total, was soll denn die Scheiße jetzt? Weißt du, ich fahre dich halb um. Du zerrst mich zum Strand, erzählst mir irgendwas von einem Geisterschiff und jetzt willst du da nichts mehr von wissen. Da würde ich doch die Pimpernellen kriegen. Ich hasse sowas, ja.
Der, ja, und der Arm ist eh nervlich leicht angespannt, ne? Weil, also Miss Madigan macht ihn halt auch. Also da ist auch schon so eine gewisse Antipathie zu spüren.
Armer
so.
Peter, wirklich, ja. Aber zum Glück gibt es noch einen weiteren Zeugen im nächsten Kapitel. Ein weiterer Zeuge, ja. Auf Justus Geheiß wollen sie dann halt auch die Nacht nochmal am Strand verbringen, weil es, wenn das hier immer auftaucht und die das schon mal ja gesehen hat, ist es vielleicht ja auch irgendwie nochmal da. Und es taucht aber nicht auf. Ne? Und also sie gucken halt nochmal am Strand und
was,
es passiert
was,
aber
was,
eigentlich
was,
nichts.
Was? Oh, ich glaube, du hast was übersprungen. Warte, ich komme gar nicht hinterher. Ja, bevor sie. Ja, doch, sie gehen wieder zum Strand.
Ja, genau, also noch an dem Tag, ne? Also sie,
ja,
die Deborah hat ihnen die Tür vor die Nase zugeschlagen, sie bleiben aber noch am Strand und wollen gucken, ob es halt einfach nochmal auftaucht, ne? So,
genau.
Das ist ja eine nachvollziehbare Geschichte.
Genau, sie sehen aber nichts und Peter sagt so, ich will jetzt aber nach Hause,
ja.
ich hab keinen Bock mehr, mir reicht's.
Vollkommen verständlich.
Dann sind sie, ich glaube
am nächsten Tag,
auf jeden Fall sind sie wieder in der Zentrale.
Genau.
Und diesmal ruft wieder Tante Mathilda, diesmal hat sie aber ihren Postruf.
Ja.
Die sie nach Justus ruft. Und es gibt Besuch, Mr. Kinn kommt. So. Und deshalb
genau.
ist da unser neuer Zeuge. Er gesteht nämlich, dass er die Geschichte, die sie sich hinter den Kartons erzählt haben, dass er das belauscht hat Und ja. er hat ebenfalls Kontakt gehabt mit dieser Joggerin und mhm. er hat ein Schiff gesehen. Und dann erzählt er eben, er ist halt Koch und deshalb hat er immer relativ spät Feierabend. Und als er nach Hause gefahren ist, hatte er halt ein wirklich sehr ähnliches Erlebnis wie Peter.
Ganz genau. Und das ist ja nun wirklich alarmierend. Also zumindest ruft das Justus auf den ja. Plan zu sagen, okay, wir haben jetzt echt einen Fall. Wir müssen herausfinden, was hat das jetzt mit dem Geisterschiff auf sich, wenn das eben auch der Mann auch gesehen hat, der Mr. Kinn. Und dann überreichen sie ihre Karte und mhm. bieten ihm quasi ihre Hilfe an. Ganz, ganz klassisch, ganz klar.
Und er engagiert sie dann auch für ein Abendessen, weil er ist ja Koch. Und
genau, also er fragt ja auch nach dem Honorar. Sagen sie, nee, Honorar nehmen wir nicht. Also uns ist das ja mal Lohn genug, wenn es aufgeklärt wird. Mhm. Gell, ist ja immer schön. Und dann aber macht Justus noch die Einladung zum Essen klar. Das finde ich sehr, sehr charmant.
Ja, clever. Und sie haben also auf jeden Fall einen neuen, oder sie haben jetzt mal einen Auftraggeber. Im letzten Fall gab es ja gar keinen richtigen Auftraggeber. Stimmt, jetzt haben sie da einen. Und im Hörspiel ist es an der Stelle auch relativ gekürzt. Also diese Begegnung mit Tante Elinor gibt es halt nicht. Ja. Peter fasst das zusammen, dass er sagt, er hat die angerufen und hat deshalb Informationen über die Jogger-Nachbarin irgendwie gekriegt. Und Mr. Kind kommt dann auch von sich aus relativ schnell. Das ist noch, als er die da in der auf dem Schrottplatz, wo wir vorhin waren, wo er eigentlich weggelaufen ist im Buch.
Ja, genau.
Da bleibt er aber da und da erzählt er also, ah, ich habe da übrigens auch so ein Schiff gesehen und es war genauso, wie Peter das erzählt hat. So, und er schreibt dann auch dieses Geisterschiff und da sind wir ungefähr wieder auf einer Höhe.
Genau.
Und sie sagen, sie übernehmen seinen Fall. Also, ich finde es ganz gut. Also, es ist schade, dass sie nicht vorkommt, die Miss Madigan, aber
es ist okay.
Es ist okay, wie es gekürzt ist.
Genau, Peter kann auch davon erzählen, ne, sie angerufen zu haben. Er hat ja die Connection, ne, und wenn er dann weiß, okay, es ist unten am Malibu und die wohnt da unten, ne, dann kann man die ja auch mal anrufen, ne. Sie begeben sich auch jetzt auf jeden Fall im nächsten Kapitel auf die Jagd, also das, oder es findet die Jagd auf das Geisterschiff statt. Endlich, ja, Justus ist ja total heiß. Und am Abend legen sie sich am Strand auf die Lauer und Mr. Kinn begleitet sie, der will noch ein Boot besorgen, damit sie eben auch aufs Wasser raus können. Und sie sind mit dem Fotoapparat ausgestattet und mit dem Fernglas. Und dann
ist ja, so und Bob sagt auch noch so, mal gucken, wie lange das dauert, weil morgen ist Schule. Ja, stimmt, das sind ja noch Schüler und es sind keine Ferien. Also das kommt jetzt, das spielt auch mal so da rein, dass deren Leben noch mal kurz so ein bisschen angerissen wird. Also die können eigentlich nicht machen, was sie wollen. So sich nachts die ganze Nacht am Strand um die Ohren hauen und am nächsten Tag ist vielleicht noch irgendwie ein Test oder irgendeine Arbeit. Und das spielt so ein bisschen mit, im Hörspiel nicht, aber im Buch kommt es durchaus noch mit. Ach ja, Mr. King kommt dann und hat so ein kleines Putput. Bötchen.
Ja, aber wirklich so ein ganz, ganz kleines Ding. Da sind sie schon so ein bisschen so, na, ob das für eine Verfolgung geeignet ist. Weil nämlich Justus dann auch ganz klar sagt, naja, also ich will jetzt eigentlich nicht hier nur auf dem Wasser rumschippen und ich will schon auf das Schiff. Also ich will da schon richtig hin. Und alle so, hä, was mal, das hast du aber nicht gesagt.
Nee, aber er hält das mal einfach für Gesetz, weil er sagt, nee, das Risiko, das muss auch sein. So, da gibt's nichts anderes. Und wir haben die gruselige Nebelstimmung und so.
Ja, das ist schon eigentlich ein bisschen geil. Und im Hörspiel ist es so, dass die alle dann zusammen sind, aber im Buch tatsächlich bleibt Mr. Kinn und Peter, die bleiben am Strand und Bob und Justus betreten das Boot und fahren aufs Meer hinaus. Und da dauert es also auch gar nicht lange, aber auch im Buch, also Peter sieht dann auch schon, oh mein Gott, da ist es. Ja, also er sieht das Schiff schon und entschließt, okay, ich bleib hier, weil Mr. Kinn bleibt auch da, weil irgendeiner muss ja Hilfe holen, falls irgendwas schief geht. Und Peter und Justus und Bob aufs Boot und fahren zum Geisterschiff.
Genau. Und Zitat Peter im Buch, heilige Scheiße, ein Piratenschiff, wir hauen ab. Grandioser Satz, grandioses Zitat. Und auch diese Stimmung, die da auch von André Marx so geschildert wird, so mit der Nebel kommt auf, das Schiff kommt, es ist ein Dreimaster wie im Piratenfilm. Und ich denke, wie du auch vorhin schon kurz erwähnt hast, ich denke sofort, Fluch der Karibik, ich bin voll im Thema. Ja, spannend aber auch, das Buch ist von 2002, der erste Fluch der Karibik-Film kam 2003 in die Kinos. Das war
ist das
noch
nicht
so ein bisschen
sogar von 2000 Hype. Gewesen, das Buch?
Das Buch ist von 2000, der Film ist von 2003.
Ja. Genau, also mega, ne?
Also so, eigentlich hatten wir es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also,
er hat ein gutes Händchen gehabt, der Herr Marx. Ne? Also schon, als hätte er schon geahnt, dass der Piratenhype bald wieder um die Ecke kommt. Ne? Aber Fluch der Karibik habe ich ja wirklich auch komplett abgefeiert. Oh, also das habe ich ja geliebt. Also auch heute noch, kann ich ja immer noch gucken.
Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Und Justus und Bob verfolgen im Buch dann mit ihrem Mini-Putt-Putt-Bötchen dieses leuchtende Geisterschiff, machen auch Fotos. Und Bob, weil er ja durch das Objektiv guckt, sieht auch noch jemanden an Bord stehen.
Ja, ein Skelett mit einem Arm. Man ist ja, das sehen sie dann nicht, dass nur einen Arm hat, das erst später, aber trotzdem.
Ah ja, es winkt auch nicht, es nickt ihnen so zu.
Es nickt, genau.
Sieht Justus und selbst der ist so ein bisschen angefasst und erschrocken und denkt,
ja, was ist denn das jetzt? Ja, aber ich denke, finde ich aber auch geil, dass das Justus dann auch so, okay, was ist das jetzt? Ja, also ich meine, der wittert natürlich dahinter ja immer noch irgendwie menschengemachter Spuk, aber trotzdem ist er erstmal so krass. Ja?
Ganz entziehen kann er sich dieser Stimmung halt auch nicht. Und schwupps löst sich das Schiff plötzlich auf.
Ja, und das ist ja dann auch für Justus so komplett in dem Moment unerklärlich. Er sagt zwar auch, ja, also feste Sachen können sich nicht einfach in Luft auflösen, aber es ist ja trotzdem gerade passiert. Also er hat es ja trotzdem gerade gesehen. Ja, so, ja. Und solange du noch nicht weißt, mit welchem Trick das gemacht ist, muss das ja erstmal so fürs Auge und erstmal für den Verstand erstmal so, okay, what the fuck, was ist denn jetzt passiert? Ja, also.
Und im Hörspiel sind sie ja, das hast du gerade beschrieben, sind sie alle in diesem Putt-Putt-Bötchen, auch mit Mr. Kinn, der auch ein bisschen tougher im Hörspiel daherkommt.
Ist er, gell?
Im Buch ist er extrem ängstlich, zurückhalten, will dauernd die Polizei anrufen und will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ja. Und so kommt er gar nicht im Hörspiel rüber. Und da sagt Justus dann auch zum Beispiel, als Bob sagt, du, da ist ein Skelett. Also bitte, da ist wieder ein
Das konnte man viel sammeln in dem Buch. Da musste ich ganz oft an dich denken. Das war also bitte, wie bitte und einmal was?
Also ja, aber was ist ja normal?
Also aber was ist was? Hä? Ja.
Was?
Ja. So,
aber bitte?
So. Ich finde es ja auch schön,
da dass löst das
bitte
sich,
ist oder wie bitte?
Da löst sich auch das Schiff auf und ist halt weg.
Genau. Und wir haben natürlich jetzt noch eine Situation, dadurch, dass jetzt da tatsächlich Peter und, Justus und Bob auf dem Schiff sind, also auf ihrem Tuk-Tuk-Boot. Das Geisterschiff ist weg, es ist stockendunkel. Die sind gerade aufs offene Meer rausgefahren, also zumindest jetzt irgendwo an der Küste. Können nicht nach vorne, nicht nach rechts gucken. Es ist ja totaler Nebel, also man sieht ja auch die Küste nicht. Und jetzt heißt das nächste Kapitel um Haaresbreite.
Ja.
Und die haben die Orientierung verloren, ne? Also sie folgen einem Licht, das ja scheinbar von einem Leuchtturm ja kommen muss. Und sie vermuten natürlich die Küste von Malibu, aber es stellt sich dann heraus, dass es der Leuchtturm einer Insel ist, den Bob als den Haken kennt, weil das so eine Sichelform hat. Und werden dann, also als sie gerade so auf da drauf zusteuern, kommt von der Insel eine Yacht angefahren, die Queen heißt, von der sie beinahe gerammt werden. Also sie können noch gerade so auf sie aufmerksam machen, noch weglenken und es ist eine Frau an Bord. Und die ist natürlich auch erstmal total erschrocken. Ja, was macht ihr denn hier so spät abends draußen hier auf dem Meer? Und was wollt ihr eigentlich? Und sagt dann aber, okay, ich schleppe euch zurück zum richtigen Malibu-Hafen.
Aber erst nachdem sie sagen, sie haben sich ein bisschen verirrt und sie haben auch keinen Kompass dabei. Und sie auch sagt, so das Licht, hinter dem ihr herfahrt, das ist das Falsche. Das ist nicht der Leuchtturm von Malibu. Ehe ihr hier weiter alleine rumdümpelt, ich schleppe euch jetzt mal an die richtige Stelle.
Genau, und lässt die aber auch dann schon vorher raus, also so, dass sie gar nicht bis zur Küste, also Mr. Kinn und Peter sehen sie gar nicht, was ja krass, also gut gewesen wäre, ja, wenn die gesehen hätten, aber die fährt ja vorher wieder weg. Und die kommen also auch wieder zurück und sie überlegen jetzt, okay, wir lassen es erstmal für heute, also wir können sich ja auch gar nicht erklären, was sie da eigentlich gerade gesehen haben und fassen dann den Beschluss am nächsten Tag dann, dass Justus mal zum Haken fährt, weil der Mr. Kinn kennt den, also er kennt ihn nicht persönlich, aber der Großvater von ihm kannte den Besitzer des Hakens, ne, da muss wohl jemand leben. Und Justus will sich dann mit dem auseinandersetzen. Peter möchte mal Miss Snell noch, die Deborah Snell noch mal besuchen, um die noch mal.
Da waren sie auch am Abend schon, aber da hatten sie keinen Erfolg mehr in der Nacht.
Genau, war alles dunkel.
Ja.
Und Peter, ach, Bob soll mal ein bisschen über Geisterschiffe recherchieren, ne? Genau.
Ja. Und auch das ist gekürzt im Hörspiel. Statt der Begegnung mit der Frau, das gibt's nämlich nicht, wenn ihr denkt, bin ich da eingeschlafen? Nein, diese Begegnung mit einer Frau auf dieser Yacht gibt es halt nicht. Sondern Kinn erzählt halt nur, dass er von der Insel weiß, die der Haken heißt. Und so ist dann die Verbindung wieder geschaffen.
Genau, genau.
Und Kinn will auch die ganze Zeit die Polizei rufen im
Ja, im
Buch.
Und selbst sagt aber dann, auch richtig, ja, warum? Also es ist ja nichts passiert, es ist ja kein Verbrechen passiert, was soll die Polizei da machen? Also die hält die ja nur für bekloppt. Ne? Also kannst du nicht bei der Polizei anrufen und sagen, ich habe gerade ein Geisterschiff gesehen. Leider kann ich das nicht beweisen, weil ich habe ja, es hat sich ja Luft aufgelöst, obwohl Bob Fotos gemacht hat. Ne? So, das muss man ja noch
sagen. Aber Fotos sind jetzt auch nicht so ein geiler
Beweis. Was soll die Polizei auch machen? Ja, da ist halt ein Geisterschiff auf dem Meer. Okay, solange das jetzt nicht irgendwas gemacht hat und jetzt niemand zu Schaden gekommen ist, ist der Mr. Kin schon sehr, sehr besorgt.
Ja. Also fahren die drei wieder nach Hause und Bob
aber
merkt bei der Fahrt, merkt, die verfolgt doch jemand. Und Justus empfiehlt dann, den Verfolger direkt abzuhängen, am besten direkt im Nebel.
So, wir fahren in den Nebel
Licht ausmachen. Und machen das Licht aus. Und ich denke, scheiß Idee. Denn dann sieht halt Peter auch nichts mehr. Und genau so ist das. Du kannst nicht einfach das Licht ausmachen, weil dann ist halt, also,
okay,
ja, du wirst nicht mehr gesehen, aber du siehst selber halt auch nichts. Zum Glück ist aber nichts passiert. So,
jetzt sind aber trotzdem nochmal Richtung Böschung. Also Peter ist schon das zweite Mal jetzt innerhalb von zwei Tagen schon wieder fast die Böschung runtergerußt. Ja, also er fährt dann auch irgendwie zur Seite und dann fährt das Auto auch vorbei. Und dann haben sie es ja wenigstens geschafft, den Verfolger abzuschütteln. Mhm. Ne? Und dann macht er auch das Licht wieder an und fährt dann auch sicher nach Hause. Aber es ist halt trotzdem, also Peter ist ja echt fix und fertig. Fick und fertig.
Und diese Verfolgungsjagd oder Fahrt gibt's halt im Hörspiel auch nicht. Da geht's relativ schnell damit weiter, was sie dann am nächsten Tag machen. Nämlich Justus hat schon Pläne für den nächsten Tag und teilt die Aufgaben ein bisschen auf. So, Bob soll die Bilder, die Fotos entwickeln aus der Nacht. Peter soll nochmal bei der Joggerin vorbeigehen und er selber will mit einem Boot zum Haken fahren.
Genau. Aber noch bevor also dann das neue Kapitel losgeht, also das ist dieses Verfolgt-Kapitel, ne, da verteilt Justus die Aufgaben und Peter geht auch schon zu Deborah Snell und ist auch direkt bei ihr vor Ort, ne, und das ist im Hörspiel ja nicht, da erzählt er ja nur davon und jetzt sind wir hier wirklich live dabei, also er fährt quasi zu ihr, sie öffnet auch die Tür und ist auch viel auskunftsfreudiger diesmal.
Nee, sie ist gar nicht zu Hause, aber er will eigentlich schon wieder weggehen und dann sieht er, wie sie mit Einkäufen
Ach, sie kommt ja mit den Einkaufstüten, genau.
Und dann kann sie halt nicht weg.
Das ist ja geil, ja, und, ich finde das super.
Ja, und dann gesteht sie schon, dass sie ihn angelogen hat bei der Begegnung und also als sie auch nochmal bei ihr vor der Tür gestanden haben und es ist ja auch total peinlich, aber sie hatte einfach Angst, so beschreibt sie das, dass sie für verrückt gehalten wird, dass sie da so ein Gespenster-Geisterschiff gesehen hat und
ja, ist ja erstmal so plausibel, ne, wenn sie das so erklärt, ne, jetzt sagt Peter aber ja Moment, gestern waren wir aber dort und haben das auch gesehen. Und dann sagt sie, oh, okay, das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich würde natürlich die Finger davon lassen, weil mit den Geistern, mit einem Geisterschiff sollte man sich lieber nicht anlegen. Ja.
Genau, denn sie warnt, dass man den Tod findet, wenn man sich mit so übernatürlichen Mächten einlassen würde.
Da ist sie natürlich bei Peter an der richtigen Adresse mit solchen Warnhinweisen. Dem läuft gleich wieder eiskalten Rücken runter und er sagt sich, ja, Geister. Der Haken.
Ja, wir sind bei Justus. Der schippert da hin und kommt zu so einer ganz kleinen Mini-Insel. Da ist nur ein kleiner Leuchtturm drauf, ein Haus, Bootsanlegesteg. Und was liegt an diesem Bootsanlegesteg? Eine Yacht namens Queen.
Ach, interessant.
Justus fährt um die Insel rum, legt dann auch an und steigt aus und geht zum Turm. Und da kommt dann plötzlich ein älterer Mann raus und der schickt ihn erstmal weg und sagt, pff, geh weg.
Meine Insel. Okay, geh weg, mach dich weg. Ja, nee, du, ich bin hier mal irgendwie zufällig hergekommen.
Ja, und Justus macht das ganz geschickt, weil er erzählt so ein bisschen was aus der Nacht und sagt, da hat eine Frau ihm geholfen und er wollte gerne sich bei dieser Frau bedanken für die Hilfe. Also das ist ja schon ganz, ganz cool. Und dann wird der Mann, den er da trifft, auch viel netter bei dieser Erklärung. Und er stellt sich als Conrad Farnham vor und Justus denkt, den kenne ich doch. Sie sind doch Filmproduzent. Also früher jedenfalls. Und der sagt, ja, ja. Und Justus sagt, ja, ich war früher auch beim Film. Geht da aber auf seine Pummelchen-Vergangenheit im Kinderfernsehen jetzt nicht großartig ein.
Ja, das will er ja immer peinlich. Nicht so. Richtig. Genau, und der Conrad Farnham erzählt eben auch, dass die Yachtbesitzerin quasi, die Yacht gefahren hat, dass das die Freundin von seinem Neffen ist, der hier der Leuchtturmwärter ist. Und ist aber nett von Justus, dass er sich da bedanken will für ihre Hilfe und so. Und dann, so ein bisschen geschickt, fragt Justus so ein bisschen nach, sagt so, gibt's hier irgendwelche komischen Vorkommnisse?
Und er meinte, er hätte ja nachts auch was gesehen. Da hätte er sowas irgendwie geleuchtet. Ob Mr. Farnham da auch was gesehen hätte. Und der meint, naja, da war halt Nebel, ne? No. Und Farnham meint dann so im Spar, vielleicht hätte er ja das Geisterschiff von Duncan im Finsteren gesehen.
Aha.
Und wir denken so, was? Weiß ich nicht, wer es ist, aber es klingt nicht gut. Und dann im Hörspiel ist es auch so.
Finstere ist.
Ja, genau, das ist im Hörspiel auch so. Justus fährt zum Haken, trifft diesen Produzenten und sagt, er hat was Leuchtendes gesehen. Und Farnham erzählt dann mal vom Schiff und vom Duncan.
Ganz genau, denn Duncan der Finstere war ein Pirat, der um 1800 irgendwas, du hast die Zahl bestimmt irgendwo stehen, gelebt hat.
Nicht aufgeschrieben, ja,
ja aber gut. Nicht aufgeschrieben. Also im 19. Jahrhundert halt irgendwann gelebt hat und der hatte immer so seinen Kontrahenten, den Hawk, und die haben sich da immer ziemlich, ja, um ihre Hab und Gut, ne, wie es beim Piraten halt so war, gestritten und sich auch so ein bisschen übers Ohr gehauen und haben dann auch in einer Schlacht, hat der Duncan seinen Arm verloren. Und der Hawk hat quasi, und er hat dann auch über ihn gesiegt quasi, also der.
Ja, aber Moment. Also ja. Als Duncan den Arm verliert, flieht aber Hawk mit seinem Schatz.
Ja, genau, der hat ihm den Schatz geklaut, genau.
Genau. Und dann gibt's halt Rache. Und dann gibt's nochmal einen entscheidenden Kampf in so einer Nebelnacht vor der Küste von Malibu. Dabei sinkt Duncans Schiff.
Genau.
Rammt dann aber noch das andere Schiff. Beide Schiffe sinken. Und der Kampf geht trotzdem weiter. Hawk tötet Duncan.
Ja.
Und flieht dann mit einem Rettungsboot. Und Duncan sagt noch so in seinem letzten Moment so, Rache über den Tod hinaus. Er würde zurückkehren und Hawk verfolgen und seine Nachfahren, bis er den Schatz wieder hat.
Genau. Ist immer so geil, dass immer alle Piraten immer so ein ich krieg's Wort nicht hin.
Elaboriert? Eloquent elaboriert.
So, genau. In meinem Kopf war es vollkommen klar da und in meinem Mund macht was anderes. Genau, noch so ein Fluch ausstoßen, ne? Sehr geil. Das ist ein bisschen sehr viel Klingeln, ja, ihr hört das wieder, ne?
Ja, musst du da mal hingehen?
Ja, willst du mal gucken, ob es Lennart ist? Guck mal, ist euch ein Spion, bitte. Mein kleiner Assistent geht gucken.
Das ist toll, guck mal.
Geil, oder?
Die Jenny hat Assistenten, ich habe nur...
Alice hätte die Tür auch aufgemacht, aber das hat sie sich immer nicht getraut. Das hat sie nur gemacht, wenn eben keiner vor der Tür stand, um sich selbst rauszulassen einfach nur.
Nein, meine Katzen öffnen keine Tür.
Muss ich mal ganz kurz hier lauschen? Ja, es klingt so. Alles klar, wir können weitermachen.
Ja, keine Piraten.
Klar. Ja, ja, es ist Piraten Nummer 2.
Okay, kurze Zeit später ist dann aber auch Hawk gestorben, der hat nämlich die Pocken gekriegt, aber er hat das Versteck des Schatzes nicht verraten. Er meinte, dass immer wieder Leute in nebligen Nächten... Hä? Nee, Quatsch. Er hat das nicht verraten. Und er, also Farnham, meint, dass immer wieder Leute in nebligen Nächten die Stormrider gesehen haben. Und also die Stormrider ist das Schiff von Duncan. Das müssen wir auch noch erklären. Genau. Und Justus, selbst dem wird's langsam mulmig bei der Geschichte.
Krass eigentlich.
Ich find's super. Also es ist eine super Geschichte.
Das ist mega.
Mit diesen beiden Rivalen und Kontrahenten, Hawk und Duncan. Und beide geben sich auch nichts. Also es war jetzt nicht, also die waren halt beides auch Schurken. Ne?
Ja, also einfach Piraten halt. Ja. Ne? Das sind schon auch keine guten Menschen.
Nee,
also,
nee.
Ja, muss genau. Man auch mal knallhart sagen. Ne? Das sind jetzt keine Orgen, die sind total cool und so. Nein, nee. Das sind Plünderer, Räuber, Mörder.
Überfaller, alles, Räuber, ja?
Also
genau.
Das ist tatsächlich
Mörder.
Keine guten Menschen. Ne? So, und genau, also so viel zu gut. Erstmal diese Geschichte, die Justus da hört. Und dann treffen sie sich wieder in der Zentrale, um
Justus kommt erstmal zum Strand zurück. Da wartet Peter auf ihn. Und der berichtet, dass er die Joggerin getroffen
hat. Ja, der war ja bei
Deborah. Und der berichtet dann, was die ihm erzählt hat, dass sie halt Angst hat und die Warnung ausgesprochen hat, man soll sich ja nicht mit den dunklen Mächten anlegen und so. Und weil Peter so besorgt ist, vertröstet Justus ihn erstmal, bis sie in der Zentrale auf Bob treffen. Also so, er erzählt ihm noch nicht die ganze Dankengeschichte, da, das hebt er sich lieber auf. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sind bei Bob in der Zentrale. Der ist gerade in seinem Endspurt in Sachen Foto entwickeln. Wir haben es euch ja schon mal in anderen Folgen erzählt. Die haben da eine Dunkelkammer. Das ist nicht so, dass man jetzt sein Handy zückt und alle Fotos mal eben groß zieht, sondern das muss halt wirklich mühevoll mit viel Chemikalie und Fotopapier entwickelt werden.
Ich mag das. Ich liebe diese Szenen. Mhm. Ja. Ich und auch diese gut. Eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Hörspiel das ist, wo Peter da reinplatzt und dann, oh Peter, du Vollidiot.
Ja, weil man darf halt, ne, man darf da nur mit Rotlicht arbeiten, also oder mit einem Licht, was halt nicht, also sonst sind die Bilder halt schwarz in dem Moment, so weil das ja Licht aufnimmt, dieses Fotopapier, das ist ja besonders empfindlich und erst, wenn es dann durch den Entwickler gegangen ist, dann erst passiert mit den Bildern nichts mehr. Aber Bob ist noch dabei.
Genau.
Und Justus berichtet dann aber von Duncan und dem Geisterschiff und beide haben richtig Angst. Aber also wenn ich mich so reinversetze, ich glaube, ich hätte auch ein bisschen Angst.
Ja, es ist ja schon, du hast es ja gesehen, ne? So, und dann ist dieses Skelett da drauf. Dann hörst du diese Geschichte, dann erzählt Justus natürlich von dem einarmigen Duncan.
Mhm.
Jetzt guckt sich Bob natürlich die Bilder nochmal genauer an und sagt.
Und der hat richtig Angst. Komischerweise hat Bob fast mehr Angst als Peter.
Ja, und das fällt ja auch Justus auf. Der sagt, sag mal, dich nimmt das auch ganz schön mit, ne? Und er sagt, ja, aber guckt euch doch mal das Skelett an, das hat auch nur einen Arm. Ja, also das ist doch, und guckt euch mal an, was hier auf der Seite steht von dem Schiff.
Da steht ja, wie heißt
einfach mal Storm Rider, ja?
Aha. Also, wir haben ein Geisterschiff, was den Namen von diesem Schiff von Duncan hat. Und wir haben an Bord ein Skelett mit nur einem Arm.
Genau so ist es. Ja, na gut. Ja, Justus Ratio, ne, wie immer, sagt ja, alles schön und gut. Das ist auch alles komisch und mystisch und das macht mir auch ein bisschen Angst. Aber nichtsdestotrotz müssen wir diesen Spuk lüften. Also, das heißt nochmal, dieses Schiff angucken.
Ja, aber ich bin da voll bei Peter, der da auf dieses Piratending voll einsteigt und Justus ihn auch noch ein bisschen ärgert. So.
Ja.
Und also jemand muss einen Zweck verfolgen, sagt Justus.
Ja.
Stimmt. Trotzdem ist gruselig. Und sie vermuten ja, dass jemand das Schiff sehen sollte. Und zwar nicht die drei Detektive, sondern vielleicht dieser Mr. Kinn oder die Joggerin.
Ja.
Und
genau.
Justus vermutet auch, dass derjenige sich jetzt auch, naja, dass die, also von den drei Fragezeichen haben sie sich bis jetzt noch nicht verscheuchen lassen. Also er will abends wieder hin.
Ja, auf alle Fälle, ne? So, da ist ja Justus wirklich Meister Matz. Und dann hat er sich eine neue Konstruktion einfallen lassen. Sehr geil.
Und so heißt auch das Kapitel. Das heißt nämlich die Geisterschiff-Markiermaschine.
Ich würde sagen, ein geiles Wort für Galgenraten übrigens. Das will ich mir mal merken.
Also angeblich will ja irgendwie, ne, sollen ja die Wörter immer einfacher werden und jetzt gab es ja gerade so mit, ne, die Leute können immer weniger lesen und bla 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 und deshalb lange komplizierte Wörter sind schwierig. Ich stehe auf lange komplizierte Wörter. Die Geisterschiff-Markiermaschine, mega. Ich finde eins der besten Kapitelnamen eingehen.
Ja.
Und wir haben auch einen Zeitsprung in diesem Kapitel, nachdem sie dann erst noch mal ein bisschen erzählt haben in der Zentrale. Sind wir jetzt wieder am Abend am Strand von Malibu, treffen Mr. Kinn und Justus zeigt ja seine Geisterschiff-Markiermaschine. Und
geil. Ich bin begeistert. Jetzt, wenn du es gerade so schön sagst und was du gerade gesagt hast, diese langen Wörter. Kennst du diese Phobie vor langen Wörtern? Es gibt eine Phobie vor langen Wörtern. Die ist kurz gesagt die Sesquipedalophobie. Und jetzt pass auf, die hat natürlich auch noch einen anderen Namen. Hypopotomonstriosisquisquipedaliophobie. Also wenn du Angst vor langen Wörtern hast, ist dieses Wort dieser Phobie ewig lang.
Das ist richtig. Aber ist geil, da kommt oder? Ja mein Trick. Ne? Ich muss ja auch immer solche Wörter vorlesen im Radio. Ich mache mir immer ganz viele Bindestriche dazwischen. Und dann wird es viel einfacher.
Total, oder? Geil.
Du so, weil wenn die so alle so am dazu. Stück sind, schrecken die mich auch ein bisschen ab. Also so, wenn ich denke, was ist das für ein Wort? Was, wo fängt es an? Und dann fange ich erstmal an, das so ein bisschen zu zerlegen. Und dann ist gar nicht mehr so schlimm.
Nö, richtig, geil, ne?
Aber ich bin auch bei diesem Ding so begeistert. Also es wird ja im Buch auch richtig beschrieben. Ja. Es kommt halt, also nicht, dass ihr auch wieder denkt, seid ihr wieder eingeschlafen beim Hörspiel. Das gibt es einfach im Hörspiel gar nicht. Und das ist schade. Aber dieses Ding, also es ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Harpune und Armbrust, würde ich sagen.
Ja, genau. Sagt der Justus auch, ne? Es ist halt eine Armbrust, die aber so ein bisschen wie eine Harpune auch ist. Also er hat ja vorne diesen kleinen Sender da.
Peilsender ist vorne in der Spitze.
In so einem spitzen Pfeil, ne? So, und dann kann das wirklich da so abgeschossen werden und auch eine ganz schöne Reichweite. Mhm. Was hat er für eine Reichweite? 60 Meter oder so?
Einiges also an Metern. Also er hat da ordentlich auf dem Schrottplatz auch ordentlich rumprobiert, damit das genügend Schussweite hat.
Genau.
Weil sonst könnte man, wenn man irgendwie dran wäre, könnte man da dran kleben. So. Nein, also man muss schon eine gewisse Distanz überwinden und da hat er halt ein bisschen rumgebastelt und dafür liebe ich ja Justus immer seine coolen Geschichten. Ja. Das heißt, selbst wenn dieses Schiff wieder verschwinden würde, wäre ja noch der Peilsender dran und sie könnten dann halt mit ihrem Gerät dem Signal folgen. So, richtig. Er demonstriert es halt am Strand, aber an dem Abend gibt es interessanterweise gar keinen Nebel und deshalb kommt vielleicht gar kein Schiff und Justus erwähnt währenddessen so ein bisschen Danken und diese Geschichte und Mr. King kommt dann so, ach so, ja, also den Dumbo und den Hawk kenne ich ja. Ach, das findet ihr interessant? Ja.
Und der Typ macht mich fertig.
Der kommt dann immer so, ach so, ach,
ich wusste nicht, ob das sagen richtig soll. Ist. Also wo ich denke, also Entschuldigung, also es geht um ein Geisterschiff und irgendwas Piratenmäßiges, das wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, dann willst du mal nicht sagen, dass dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater
Hawk war.
Der Hawk war, also Entschuldigung.
So, also wir haben dann noch so einen Opa, also wir haben den eigentlichen Opa, der jetzt tot ist von Kin und der und Farnham hatten wohl auch immer, die kannten sich zwar, die hatten aber immer Stress miteinander. So, und genau, und ganz hinten raus sagt er, ach so, ja, also nur falls es interessiert, so, pff. Aber ne, der Hawk, der war halt auch mein Opa, so, tada.
Oh Mann.
Und das ist im Hörspiel, machen sie auch ganz gut, dass Kindern auch sagt, also eigentlich ist er ja auch ein Hawk.
Ja, krass, ja. Oh, Justus ist auch schon total entgeistert, auch im Hörspiel. Ja, sagen sie erst jetzt. Jede Einzelheit
ist voll
noch
sauer.
So, ja, genau. Aber auch zu Recht, weil jede noch so kleine Kleinigkeit könnte wichtig sein, aber das ist ja nun jetzt keine Kleinigkeit, das ist ja schon was.
Nee. Aber ich glaube, dass sich Kin auch für seine Vergangenheit und seine Abstammung ein bisschen schämt.
Schämt, das vermuten sie ja auch, ja.
Meuchelmörder, Piraten.
Klar. Nee, da geht sie nicht so hausieren.
Nicht unbedingt und nicht so nach dem Motto, hey, mein Opa war aber so ein ganz toller Pirat. Deswegen also ihm ist das eher unangenehm und er will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben.
Deswegen
und
konnte er mit dem Nachlass auch nichts anfangen. Mhm. Ne? Deswegen hat er ja auch gesagt, ich will mit dem Nachlass nichts zu tun haben. Deswegen habe ich das ja auch deinem Onkel verkauft. Ne? Weil
richtig.
Ich will mit dem ganzen Piratenkram nichts zu tun haben.
Nee, das Einzige, was er halt behalten hat, weil da hieß es damals mal irgendwie, das muss auf jeden Fall in der Familie bleiben. Da hat sich Kin halt dran gehalten. Da gibt es noch so eine alte Truhe vom Opa.
Ja.
Und die ist halt noch, die hat er halt noch. Da sind irgendwie Papiere drin, aber auch nichts Spannendes, sagt er. So, und Justus will ja direkt die Truhe angucken, würde ich auch.
Ja, vollkommen verständlich. Ne? Und er sagt ja auch, also das kommt mir jetzt langsam alles so vor, als würde diese Inszenierung nur dafür da sein, weil jetzt, wenn der diesen Hawk-Bezug hat, ne, warum sollte dann Duncan, ne? Und er ist ja nun, der hat ja diesen Fluch ausgesprochen gegen die Familie von Hawk und das ist ja der Kin, Mr. Kin, ein Nachfahre von Hawk und natürlich ist dann natürlich auch der Fluch auf ihn abgezielt und dann mal ab zu der Truhe, ne? Also...
Genau, aber bis wir zu der Truhe kommen, haha, gibt's auch wieder was, das es nur im Buch gibt. Mhm. Und zwar, sie wollen sich gleich bei, sie trennen sich und wollen sich dann später bei Kin zu Hause treffen, um in die Truhe zu gucken. Da ruft Tante Elinor. Die taucht dann nämlich plötzlich am Strand auf und sagt, sie ist mal kurz mit dem Jip-Jip-Jip-Hund noch mal eben eine kleine Runde gegangen, weil der muss ja auch mal so sein, ne, Tütü machen. Aber gleich muss sie zum Rommé. Und ihr sei ja noch eingefallen, die wollten doch was über diese Joggerin wissen. Da sei ihr ja eingefallen, dass die sich immer mit dem Onkel von ihrem Liebhaber trifft, wenn der nämlich, also der Leuchtturmwärter, wenn der nämlich schläft. Und dieser Onkel ist ja Konrad Farnham vom Haken.
So ist es.
Und den mag Tante Elinor auch nicht, weil das ist so ein Filmfritze. Der wollte da auch mal so ein Museum auf seiner Insel machen, hat aber nicht geklappt. Aber... Und sie hat ja auch nette Nachbarn. Also es ist ja nicht so, dass sie die alle nicht mag. Und dann erzählt sie noch ein bisschen, dass Dr. Brown aus der TV-Serie bei ihr ja um die Ecke wohnt. Der heißt nicht wirklich Dr. Brown, nur in, ne, aber im Fernsehen ist er halt Dr. Brown, dem Arzt, dem die Frauen vertrauen. So. Und Justus fasst dann mal gut zusammen, als Tante Elinor sich dann so vom Acker macht mit ihrem Hühnchen, weil sie muss ja gleich zum Rommé, dass da was Verbindendes ist zwischen diesen ganzen Geschichten.
Ja.
Und
Jetzt werden die alle langsam verdächtig jetzt.
Genau. Und er sagt halt, die Joggerin war die Frau auf der Queen.
Genau, das war Deborah Snell.
Und Peter hat es aber was ganz anderes erzählt. Und jetzt ist ihnen klar, sie müssen erstmal diese Truhe untersuchen, dringend. Sonst unbedingt. Geht hier gar nichts.
Ungeheuer, so. Dringend. Ja.
Ah, aber ich mag es auch, weil, also geil. Das ist schon der zweite persönliche Auftritt von Tante Eleanor. Die kennt ihr ja nicht, weil das kommt ja im Hörspiel nur so, wird ja nur erzählt. Dafür lohnt sich das Buch auf jeden Fall. Ich hatte Spaß.
Ja, herrlich. Nee, die ist einfach eine Type. Schön, dass die damit auftaucht.
Also man, ich habe ähnlich so einen Fluchtreflex wie Peter. Ich habe das Gefühl, ich muss dringend weg.
Die ist anders unangenehm, aber ähnlich, dass man einfach weg will wie Miss Kretschmer.
Ja, total, ja.
Nur eben auf einer anderen Ebene, ne?
Ja, ich finde auch vom Level gleich, aber völlig unterschiedlich.
Klar,
während Mrs. Kretschmer was extrem Aggressives hat, ist Tante Eleanor, die ist ja anders. Die ist ja noch sehr freundlich dabei und sagt, dann kommt er nochmal einen Tee trinken und komm, genau. Ich freue mich über Besuch und so. Und trotzdem ist sie so mit diesen, na, die mag ich nicht, die grüßt nicht.
Genau.
Aber braucht man beide nicht. Da habe ich lieber so eine Tante Mathilda, die ist wenigstens handfest und geradeaus.
Ganz genau. Und backt einen super Kirschkuchen.
Ja, gut. Das ist richtig.
Ja, jetzt kommen wir zum das Tagebuch des Tyrannen. Ja, sehr, sehr geiles Kapitel auch, also der Name. Und sie sind jetzt bei Mr. Kinn auf dem Dachboden und studieren jetzt die Familiendokumente in der Truhe.
Genau, und Mr. Kinn sagt auch, macht ihr mal, ich interessiere mich nicht, ich bin weg.
Schön, ne? Keiner, der so rumschnüffelt wie Miss Madigan, ne? Nicht die Bilder, nee, fass das nicht an. Mhm. Ah, das ist mir zu wertvoll, ne? Also,
aber auch irgendwie ein bisschen komisch, dass er sich da so gar nicht für interessiert und die da mal einfach so rumwühlen lässt, aber gut.
Und geht er dann auch so richtig, ne? Der ist ja dann auch komplett irgendwie dann.
Ich glaube, der ist arbeiten, oder?
Ja, der geht irgendwie weg, keine Ahnung. Ja.
Also sie finden jede Menge Zeugs, aber mehr so alte Familienunterlagen, Stammbäume, irgendwelche Geburtsurkunden, irgendwie sowas. Und dann findet Justus ein halb vollgeschriebenes Tagebuch von Hawk. Das wird dann langsam spannend. Und da haben wir dann mal eine Jahreszahl 1835 bis 38. In der Zeit wurden die Sachen in das Tagebuch reingeschrieben. Und sie dürfen es auch mitnehmen. Das heißt, Kinn muss noch da sein.
Der ist später weg. Das ist auch später wichtig, dass der weg ist.
Später sind sie noch mal in dem Haus. Genau. Aber da ist Kinn noch da und der sagt aber, nee, also ihr könnt es gerne mitnehmen und dann lest ihr es halt. Wenn
du kannst ja eh nicht lesen. Es ist halt wirklich auch schwer zu lesen, weil die Schrift halt wirklich im 19. Jahrhundert sehr, sehr schnörkelig und sehr, ne. Also das sagt ja auch Justus, die haben aber auch ein bisschen seltsam geschrieben im 19. Jahrhundert, ne. Und es ist tatsächlich, also das ist eher wie auch so unsere Sütterlin-Geschichte, ne. Also auch wieder der André Marx hat Hang zu außergewöhnlichen Schriften, also das zumindest irgendwie mit reinzunehmen, fand ich cool. Ne, aber Justus sagt schon, naja, wenn man sich aber so ein bisschen reinliest, dann könnte es tatsächlich was werden. Ne? Also
und er kann sich auch nicht bremsen, denn nachts kann er irgendwie nicht schlafen und dann fängt er halt an, im Tagebuch zu lesen.
Ja, kann ich verstehen.
Und liest die ganze Nacht durch und am Ende ist wohl irgendwie was besonders ist, erfahren wir an der Stelle noch nicht. Und am nächsten Tag ist halt Schule.
Tja, so ist es. Ne? Aber da gehen wir ja gar nicht mit, sondern es wird ja nur erwähnt. Ne? Und die treffen sich dann auch wieder in der Zentrale, um ihre Entdeckungen, so wie das Kapitel auch heißt, dann auch noch, weil Peter und Bob sollten noch mal ein paar Informationen über Konrad Farnham suchen. Ja. Und sie treffen sich dann wieder in der Zentrale und Justus und Bob sind total on fire. Die sind so richtig aufgeregt. Sie haben jetzt die News des Lebens, ja.
Und Justus sagt, okay, dann schießt mal los.
Na, und es ist doch bestimmt, dass Duncans Schluckwinkel auf dem Haken war, ne? Und Peter ist richtig enttäuscht und ich kann den total gut verstehen, weil Justus, dieser alte Spielverderber, der kann den auch keinen Stich lassen und da würde ich auch irgendwann kotzen. Wenn er das alles alleine machen will, dann soll er doch. Und das
ist so fies.
Also beim Hörspiel sind wir jetzt auch an der Stelle, die Nacht, wo Justus da Tagebuch gelesen hat, wird auch übersprungen.
Genau.
Aber Peter darf jetzt erstmal ein bisschen was über Farnham erzählen, was sie rausgefunden haben. Und im Buch ist es auch so, also im Buch haben sie unterschiedliche Aufgaben im Hörspiel machen. Peter und Bob haben zusammen recherchiert.
Genau.
So, wir erfahren jetzt über Farnham, dass der auch das Drehbuch für seinen letzten Piratenfilm selbst geschrieben hat. Der steht wohl voll auf Piraten. Und deshalb hatte er auch diese Museumsidee.
Genau.
Und jetzt kriegen wir sogar noch eine Information von Peters Dad. Farnham war nämlich ein richtiger Piratenfanatiker. Und der hat halt irgendwie gehofft, dass auf dem Haken auf dieser Insel ein Schatz ist. Aber war nicht.
Genau, deswegen hat er nämlich die Insel auch gekauft.
Ja.
Und dann wollte er da auf dem Haken auch dann dieses Piratenmuseum
genau.
da initiieren. Das hat aber bisher nicht geklappt.
Nee, und er ist auch deshalb Kins Opa die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Also der war dauernd bei dem und hat den immer
genau.
gefragt. Er will irgendwie alte Familiendokumente gucken und.
Richtig. Und das fand der wirklich total anstrengend. Ne? Hat den immer abgebügelt.
Ja.
Und genau, und Justus hat eben herausgefunden, dass es eben da den versteckten Schatz geben muss und dass Konrad Farnham den anscheinend ja die ganze Zeit sucht, weil er wollte mal an die Dokumente
ja.
ran und das war ja irgendwie klar, ne? Und dann muss man halt.
Und es ist jetzt auch klar, dass dann diese Joggerin wohl nur wirklich ein Lockvogel für Kinn war.
Genau.
Also das kristallisiert
genau, wie die drei
sich
Fragezeichen
auch
dann durch Zufall dann rangeraten sind. Die überlegen noch, ob das vielleicht ein Pilotversuch war, ob das irgendwas ist, ob da jemand mitgeht oder wie. Also die können sich nicht ganz erklären, warum da Peter reingeraten ist.
Ja.
Aber es geht auf jeden Fall um Mr. Kinn, ganz, ganz klar. Ne?
Was noch relativ unklar ist, warum ist dieses Schiff da unterwegs und warum ist das so leise unterwegs? Das
genau.
wissen wir noch nicht, das kriegen wir erst etwas
Richtig.
Später. Und Justus will unbedingt nachts zum Haken auf diese kleine Insel, um zu sehen, ob dieses Geisterschiff da irgendwo ist oder ob sie dem Schiff noch begegnen oder ob sie es dann noch markieren können mit seiner tollen Maschine.
Genau.
Und Justus hat dann noch ein paar Informationen aus dem Tagebuch, die er dann halt droppt. Und er hat halt rausgefunden, also letztendlich waren sowohl Hawk als auch Duncan beides miese Typen.
Ja.
Und interessanterweise hat Hawk von jedem der Schiffe, die er geentert hat, ein Modellschiff. Also so eine Art Trophäe.
Geil.
Und Justus weiß auch, wo der Schatz ist.
Ja,
Also ich finde es ein super Kapitel, so über
ja.
Recherchen insgesamt. Und am Schluss kommt auch noch so ein Schatz.
Ja.
Und auch im Hörspiel sagt Justus, er weiß, da ist ein Schatz. Also in etwa.
Ja, also zumindest so. Kann man sich das auch super denken. Ne? Das hat er dann gut rausgelesen. Und dass es
ja.
irgendwo vielleicht auch eine Schatzkarte geben muss, weil also das ist ja vernünftig. Ne? Also so eine Karte führt dann meist zum Schatz. Ne? Also sie suchen entweder den Schatz oder sie suchen die Karte.
Mhm.
Je nachdem, was dann zuerst eintritt.
Also wir wissen durch das Tagebuch, dass es bei dem Schatz um etwas von einem Schiff geht, von einem Schiff, das die Mexikaner damals unterstützen sollte.
Mhm.
Aber so richtig ist es eher vage. Und Justus zitiert dann auch aus dem Tagebuch, dass Hawk Duncan den Schatz geklaut hat und ihn dann in der Storm Rider, also unter Duncans Hintern, versteckt hat. Und er merkt sich eine Stelle, wo die Schiffe damals gesunken sind, macht eine Karte. Und als er dann krank wird, wir erinnern uns, der kriegte die Pocken, meinte er, also mit der Karte sei das total leicht zu finden. Doch die Karte ja. hat er versteckt. Und ich denke so, oh Gott, das ist ja aber alles ineinander, wie so eine Matroschka-Puppe, alles ineinander. Und Bob meint so, könnte die Karte nicht in dieser Truhe vom Opa vom Kinn sein? Finde ich eine gute Idee.
Genau, sehr gute Idee. Weil da haben sie ja gar nicht so direkt geguckt, die kann ja auch irgendwo versteckt sein, vielleicht gibt es auch irgendwo einen doppelten Boden, vielleicht ist in der Truhe noch ein Geheimfach, da haben sie ja gar nicht überhaupt danach geguckt. Das heißt also, das Beste, was sie machen können, ist nochmal zu Mr. Kinn fahren, in die Truhe nochmal gucken.
Das machen sie auch und sie erzählen dann auch Kinn davon und der will sofort wieder die Polizei anrufen und sagt, ja,
warum denn, Mann, Junge?
Es ist ja noch gar nichts passiert,
Warte
wir haben
mal.
Noch nichts Konkretes, so lass uns doch erstmal in die Truhe gucken. Aber sie finden nichts.
Genau, der sagt jetzt, ja, dann macht und guckt, ich gehe jetzt arbeiten.
Ja.
Da geht er nämlich weg. Ne?
Und Peter sagt so, ja, also wenn wir Pech haben, dann hat Duncan, nee, Hawk, auf jeden Fall einer hat die Karte irgendwo in so einen Feldspalt geschoben und jetzt ist das Ding längst vergammelt.
Ja, oder hat es halt irgendwo, ne, wollte das dann noch richtig verstecken, ist aber vorher schon den Pocken erlegen. Ne?
Also, ja.
Ja, blöd gelaufen. Ne?
Das wäre ja in meiner Realität so.
Ja.
So.
Ja.
Aber
ja.
gut, es soll ja, es ist ja ein Kinderhörspiel. So.
Sie finden aber nichts und hören aber plötzlich irgendwelche Geräusche vom Haus. Und es ist ja aber dunkel unten. Also sie sind ja oben auf dem Dachboden. Und Kind ist auch eindeutig zur Arbeit gegangen. Der ist weg. Und sie hören plötzlich Geräusche im Haus.
Ja. Und dann gehen sie halt ganz tapfer, wie sie so sind, halt runter.
Natürlich.
Und gucken sich so Raum für Raum alles an. Und im Schlafzimmer kommt ihnen dann ein einarmiges Skelett mit einem Säbel entgegen.
Mhm, und haut da Peter fast noch die Rübe ein.
Ey, Entschuldigung. Ich wäre tot umgefallen vor lauter
Schreien. Ja, also sogar wie er auch schreit, gell? Also es ist tatsächlich, im Buch schreit er auch richtig. Und ich stelle mir dann so diesen, fast diesen Alpha-Liken-Schrei vor, aus Macht und Angst, ja? Also nicht, dass er da nicht nein, sondern ah! Also ich höre da Jens Wawrzyk in meinem Ohr schreien, das ist ziemlich gut geschrieben, ja.
Und also Peter und Bob haben richtig Angst, Just will erstmal hinterher, aber der Geist kann fliehen. Für den Fall, dass ihr denkt so, hä? Habe ich wieder nicht mit? Nee, gibt's auch
nicht. Gibt's im Hörspiel nicht.
Also im Hörspiel gibt's, die sind ohne Kinn, sind sie ohne, also es gibt keinen Geist und es gibt, na.
Genau, aber Justus möchte aber trotzdem weiter noch machen, also auch wenn die gerade da total jetzt hier den Schreckmoment hatten, Justus ist immer noch nur so, ja, es war doch nichts. Und Peter so, ey, Entschuldigung, der hat mir jetzt gerade hier fast die Rübe abgeschlagen mit dem Säbel.
Mhm. Erinner dich doch mal, guck mal, ich war kurz erinnert an den Ameisenmensch, aber da war es, glaube ich, Justus, dem die Vogelscheuche mit der Sense fast den Kopf abgeschnitten hätte.
Richtig. Na, hat er wohl vergessen, wa? Oder kam das später? Nee, das kam vorher.
Nee,
kam
der Ameisenmensch war viel früher. Aber es ist schon so lange her, das hat man schon wieder vergessen.
Ja, Verdrängung.
Und Peter will halt definitiv nicht zu dieser Hackeninsel. Der denkt, du hast du ja wohl nicht mehr alle. Und Peter und Bob setzen sich dann auch wirklich durch.
Ja, das ist schön.
Das Bob auch wenn sagt, Justus sagt, passt mal reicht. Auf, das war doch bestimmt nur jemand im Kostüm. Ja. Aber sie sagen, nee, machen wir heute Abend nicht mehr. Nix. Ja.
Das finde ich schön, dass er sich da nicht durchsetzt, ne? Dass Bob dann auch sagt und auch für Peter auch nicht sagt, oh, mir ist es eigentlich egal, entscheide du, Justus, ne? Sondern sagt, nee, du pass auf,
mir reicht's.
Deine Neugierde und Aktionismus in Ehren, aber jetzt ist echt hier Feierabend. Und Justus dann zwar, ja, dann machen wir es halt nicht, ne? Also er krummelt da halt so ein bisschen vor sich hin, aber er muss
man darf ihn halt nicht lassen. Also ich glaube, man muss immer noch ein bisschen Gegendruck erzeugen bei Justus Jonas. Also wenn man sich einmal so auch in voraus allem Gehorsam da schon so, ne, mit allem bereit erklärt, dann hat er ja gewonnen.
Ja, eben, das ist es, genau. Aber die Suche nach der Schatzkarte steht an.
Sie sind wieder in der Zentrale und überlegen jetzt, wo könnte denn die Karte sein? Und Justus kommt auf die Flaschenschiffe.
Geil.
So. Also geil. Vielleicht, ne, nicht das echte Schiff, sondern vielleicht ist die Karte im Modell der Storm Rider. Super Idee, denke ich. Und
das ist aber noch abends, ne? Die sind ja dann eben auch schon abends bei der Truhe gewesen bei Kinn, sind dann noch zurück in die Zentrale und Peter und Bob sind noch nicht nach Hause, weil die da noch drüber nachdenken. Und dann sind sie on fire, weil sie jetzt die Flaschenschiffe angucken wollen. Und
genau,
ist richtig, im Buch stehen die in der Zentrale, ne?
Ja, im Hörspiel stehen sie in der Zentrale. So rum, da haben sie so ein paar reingestellt.
Genau.
Im Buch ist es ein bisschen, da dreht es noch eine Schleife.
Genau.
Da kommen sie nämlich auf die Idee mit den Flaschenschiffen und dann ruft Tante Mathilda und
sie sieht die, wie die da rumlaufen. Genau, also die gehen nämlich mit ihren Taschenlampen nämlich raus und gehen zum Lager,
wo die Flaschenschiffe stehen.
Und dann kommt Mathilda und sagt, was macht ihr hier? Also denkt ihr erst, es sind irgendwelche Einbrecher, ja?
Nee, und Justus sagt, nee, wir müssen nur was gucken. Und sie sagt, ja, seid vorsichtig mit den Flaschenschiffen, ne? Die sind hier sehr begehrt, 3 habe ich schon verkauft. Und du denkst so,
nein!
So, und sie gucken sich dann alle an. Und ich habe dann auch ein bisschen kurz recherchiert in Sachen Schiffsnamen. Mhm. Ist ein sehr alter Brauch, da Schiffen überhaupt Namen zu geben. Und das war schon in der Antike so. Es gibt ganz viele berühmte Schiffe. Wir kennen die Argos oder die Nina und die Pinta, mit denen war halt Kolumbus unterwegs. Und Namen werden schon immer so gewählt, dass sie für den Schiffseigner, also den Besitzer oder den Bezahler, jetzt nicht für den Kapitän, sondern dem das Schiff gehört, eine große Bedeutung haben. Also oft sind es zum Beispiel Wünsche für so ein Schiff. Deshalb heißen die Dinger halt Fortuna für Glück oder Felicitas, heißt auch Glück oder Fruchtbarkeit oder Gedeihen. Oder es sind Namen von berühmten Personen. Also wir kennen die Gorch Fock zum Beispiel, dieses Schulschiff. Das war auch ein berühmter Seefahrer. Es gab Blücher, das war auch ein berühmter Kapitän. Und es können aber auch geografische Namen, Tiernamen oder Namen aus der Mystik sein. Meistens sind sie weiblich, jedenfalls in Nordamerika und in Nordeuropa. Und der Name hat übrigens auch nichts mit der Größe des Schiffs zu tun. Also wenn man jetzt denkt, vielleicht ist die Nina ein ganz, ganz kleines Schiff und die Pinta, sondern so. Das hat also damit nichts zu tun. So, fertig Recherche, du.
Sehr cool, ja genau. Und sie gucken sich so auch die Schiffe an. Das fände ich ja natürlich mega geil, wenn sie da so gucken. Ja, okay, Enterprise, Voyager, Defiant. Und ich dachte so, oh. Das sind doch Star Trek Raumschiffnamen. Da ist
schön, dass
mein
dir das aufgefallen.
Mir ist es aufgefallen, weil ich ein Trekkie bin. Ja, also ich bin zwar jetzt nicht so die alte Generation Star Trek, ne? Also ich habe zwar noch so diese alten Serien noch.
Ja, das ist die ganz alte, die Enterprise so war, das weiß ich.
Kirk und Spock und Spock. Sowas, ne? Mhm. Die Serie habe ich geguckt, aber die Picard-Serie zum Beispiel, wo der dann Captain war, der Enterprise, das habe ich dann nicht mehr so, sondern den Next Generation oder wie das dann hieß, habe ich dann nicht geguckt. Was ich jetzt aber wieder total abgefeiert habe, waren jetzt die aktuellen Star Trek-Filme, die seit, weiß ich nicht, 10 Jahren da wieder produziert wurden. Da bin ich dann zum absoluten Trekkie geworden. Genau, und deswegen aber Enterprise und Voyager, das war mir wohl ein Begriff. Defiant musste ich jetzt nochmal nachgucken. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das auch aus dem Star Trek-Universum ist. Aber bei Enterprise und Voyager war ich natürlich sofort dabei.
Ja, aber es kann ja durchaus sein, dass die Schiffe so heißen.
Ja,
also,
ja,
dass Schiffe so heißen.
Kein Problem. Also, ja, richtig.
Und es ist auch so, dass sie, also im Hörspiel ist es halt ein bisschen verkürzt, da gibt's auch die Schleife mit Tante Mathilda nicht und das Suchen dauert nicht so lange und sie müssen halt die Zentrale nicht verlassen, weil sie haben sich einfach schon ein paar dahingestellt, weil sie die irgendwie schick fanden. Und im Buch ist es so, dass Bob die Stormrider findet.
Ja.
Und Justus fällt dann auf, dass die aber ganz anders aussieht als auf den Fotos, die sie von diesem Geisterschiff gemacht haben.
Das finde ich mega.
Und nicht nur wegen des Größenunterschieds, ne? Weil Peter sagt, ja, das ist ja auch viel kleiner.
Geil, oh. Okay, oh, danke, Peter. Nee, weil die hat auch eine ganz andere Form, ne? Mhm. Also da sagt er schon, also entweder hat sich der Hawk beim Nachbauen nicht so viel Mühe gegeben oder jetzt bei der Inszenierung. Ja, klar, natürlich ist aber naheliegend, dass er die neue Inszenierung, die fehlerhafte ist und die der Hawk da ja so ein Kenner und ein Künstler, also das war ihm ja auch was Besonderes, diese Trophäe auch zu haben, dass das schon echt die echte Stormrider eher das Flaschenschiff ist. Ja. Und wir lernen noch mal was über Flaschenschiffe, finde ich ja auch
total geil. Obwohl, ich muss dazu sagen, das wusste ich schon.
Ja, ich auch.
Weil klar, ich habe bestimmt mal irgendwie als Kind eine Folge Sendung mit der Maus gesehen und da fand ich das so spannend, dass diese Masten, also dass das Schiff schon also gebaut wird und dann haben aber die Masten kleine Scharniere und dann wird das ganz zusammengefaltet und dann geht's durch den Flaschenhals und drin wird es dann hochgezogen. Aber dann geht's auch nie wieder raus.
Ja, und das ist leider halt tatsächlich auch der Fall, weil Justus auch sagt, naja, es nützt halt nichts, gell, da hilft eine rohe Gewalt, macht da aber doch ein Tuch drum, zumindest im Buch.
Ist aber auch clever, damit die Scherben nicht halt überall rumliegen und dann kommt der Hammer zum Einsatz.
Und dann kommt der Hammer und dann wird das aufgebrochen und sie finden dann tatsächlich auch ziemlich schnell die Schatzkarte.
Und im Buch sagt er übrigens auch, also er will Tante Mathilda auch den Schaden ersetzen. Also er würde das Flaschenschiff dann noch bezahlen, was sie da gerade mutwillig zerstört.
Ja, weil die gehen ja weg wie warme Semmeln, gell? Also deswegen ist das schon auch ganz nett von Justus, dass er da auch den Lohn nicht schuldig bleibt, ne?
Aber toll, also sie finden in diesem Modell, und das ist ja eigentlich ein super Gedanke, ne? Ja. Dass da halt die Schatzkarte drin ist und Peter guckt so drauf und sagt, was soll das denn sein? Ist das jetzt eine Karte vom Mond oder was?
Ah, geil.
So. Und dann so, ja, ist eine Mondsichel. Und zack, sind wir halt beim Haken. Also wir erfahren dann letztendlich, es gibt eine Höhle unter der Meeresoberfläche, unter dem Haken. Und dann war es ja wirklich im doppelten Sinne unter Dankens Hintern, dass der Schatz da ist.
Also Hut ab.
Mega.
Geiles Versteck der Karte, geiles Versteck des Schatzes. Jetzt wissen die das, die drei. Und es ist natürlich das Nächste, was passiert ist. Wir müssen in diese unterirdische oder unter der Wasseroberfläche liegenden Höhle.
Ja. Ist ja kein Problem. Wir wissen ja von unseren drei Jungs, dass wenn sie was gut können, dann können sie gut tauchen.
Und ich liebe Tauchaktionen.
Siehst du. Ich finde Tauchser auch immer gut. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die vor Haien, aber
ja. Ja, das passt dann auch ganz gut, weil ich glaube, die Sorge macht sich ja dann auch Bob.
Ja, ja.
Genau. Ja, also auf Tauchstation, wir gehen ins nächste Kapitel rein und sie brechen auf, wieder bei Nacht.
Vorher erst noch nächster Morgen. Es gibt einen Telefonanruf für Peter und Justus beauftragt ihn. Er soll auf jeden Fall mal bei seinem Papa, der beim Film arbeitet, mal mehr über diese Pirateninsel, diesen Film von Farnham, rauskriegen.
Stimmt, das ist geil, ja.
Er hat nämlich nachts noch auch den Film geguckt und er weiß nämlich jetzt, also dieses Geisterschiff, was sie da gesehen haben, das sieht aber original so aus wie das Schiff in dem Film von Farnham. So,
okay, ja.
Also wir wissen, ist ein Filmschiff. Und abends erfahren wir, weil Peter mit sehr vielen Infos wieder zurückkommt, Farnham hat damals das Schiff nach dem Dreh für sich gekauft.
Ja, geil.
Und jetzt wissen wir auch, und das hat auch Peter rausbekommen, weil die hatten halt auch warum das Ding so leise unterwegs ist. Es muss sich ja irgendwie bewegen, aber die Segel sind ja kaputt. Und genau dieses Problem hatten sie halt beim Drehen auch, weil dann gab es halt Gesprächsszenen und wenn du da halt den Ton aufnimmst und im Hintergrund tuckert so ein Motor, das ist scheiße. So, kann man heute alles lösen, aber damals haben sie sich halt gedacht so, wir machen einen schallgedämpften Motor.
Geil.
Top. So, ja, also haben sie ein Filmschiff mit einem ganz leisen Motor. Und das ist natürlich jetzt super für so eine Aktion.
Ja, mega. Und damit ist schon wieder auch dann der Farnham total verdächtig und krass, ja. Und jetzt wollen die da nachts mal aber hin zur Insel. Jetzt müssen sie das natürlich ganz vorsichtig machen, ne?
Sie treffen sich wieder am Strand. King kommt wieder mit seinem Putt-Putt-Bötchen und sagt, da, wir müssen die Polizei anrufen. Und Yoso sagt, nein, wir wissen doch immer noch nichts. So, sie ziehen ihre Tauchsachen an, warten, bis es wirklich ganz dunkel ist. Und dann kommt auch Nebel, alles fein. Und sie fahren zur Insel.
Kim bleibt aber noch
am Strand.
Bleibt am Strand, ne?
Am Strand, so. Mit dem Funkgerät.
Richtig, die drei fahren dann mit dem Boot zum Haken. Justus und Peter, weil
gehen ins Wasser.
Tauchen können, gehen ins Wasser. Ja. Einer bleibt erstmal noch auf dem Boot, das ist Bob, der noch mit Kin in Verbindung ist und eventuell Hilfe zu holen.
Genau. Und so ist es im Hörspiel ungefähr eigentlich auch.
Ja, da tauchen die alle.
Da tauchen sie sofort alle. Sofort. Hier ist es so, Peter und Justus gehen ins Wasser, sehen da auch diesen Höhleneingang, sagen, wir müssen nochmal runtergehen und dann nehmen wir auch Bob mit.
Ganz genau, die brauchen da echt seine Hilfe und dann kommt dann, wie im Hörspiel, dieser Funk an Mr. Kin, wir gehen jetzt runter, wenn sie in der nächsten Stunde nichts von uns hören, ja, dann können sie ja irgendwann mal Hilfe holen. Also das gibt es schon, dass sie die Option auch haben, wenn wir uns dann nicht nochmal melden, die melden sich
ist unser Backup.
In Abständen, dann sagt bitte, also hol die Polizei, dann darfst du wirklich holen.
Genau, und kurz vorher sind wir auch noch kurz auf dem Putt-Putt-Bötchen mit Bob, der halt wartet, dass sie wieder auftauchen. Er ist so ein bisschen nervös,
das ist cool auch,
weil die halt nicht wiederkommen. Mhm. Und Kind zwischendurch per Funk fragt, alles in Ordnung und er muss ihn halt anlügen. Kann ich
schon mal die Polizei rufen?
Und Bob denkt so, na, da muss ich jetzt wohl mal ein bisschen und ne, ich mache mir schon Sorgen, aber ich will jetzt auch Kind nicht verunsichern und die Polizei wäre jetzt noch zu früh. Und er will gerade selbst ins Wasser gehen, um nachzugucken. Genau. Da kommen die anderen aber beide und sagen, wir brauchen jetzt deine Hilfe, wir müssen zu dritt runter, weil da ist so ein Steinbrocken irgendwie im Weg und da müssen wir, der blockiert den Tunnel. Also alle runter.
Genau. Ja.
Und mal rein da in den Tunnel.
Und das liebe ich ja dann wieder an der Inszenierung im Hörspiel. Das hat immer so schöne Atmo, wenn die dann so in das Wasser gehen und dann diese Geräusche. Und die tauchen dann, ne? Und dann kommen sie dann in die Höhle. Atemgeräusche, da kommen die dann hoch. So. Und dann sehen die diese Höhle, dann gehen die durch diese Höhle. Und in der Höhle entdecken sie dann die Whiskyfässer.
Genau,
die der Pirat dort versteckt
hat. Schatz. Genau. Und Duncan hat ja von seinem wertvollsten Besitz gesprochen, war halt ein alter Säufer, wie er halt tituliert wird. Und Peter denkt so, scheiße, das ist ja Mist.
Nur so ein bisschen aber Whisky, so ein Kack.
Und Justus erinnert sich aber, dass alter Whisky durchaus wertvoll ist. So, und jetzt Eigenwissen, beziehungsweise Recherche. Genau, mein Glas ist schon leer, aber also erstmal, was ganz spannend ist, der US-Whisky schreibt sich auch anders als der schottische Whisky. Der schreibt sich nämlich mit EY, während der schottische Whisky hinten nur ein Y hat. So viel dazu. So, und jetzt ist es, wenn man mal wirklich da hingeht, was ist ein Whisky überhaupt? Es ist ein durch Destillation aus vergorenem Getreidemeische gewonnene und im Holzfass gereifte Spirituose. So viel so unsexy. Also man macht so eine Matschepampe aus diversen Getreidesorten und dann wird das vergoren und dann kommt es halt in so ein Holzfass. Kriterien der Europäischen Union sind heute, mindestens 3 Jahre muss es im Holzfass gelegen haben, Mindestalkoholgehalt 40 Volumenprozent und Name Whisky heißt übersetzt sowas wie Wasser des Lebens und pro Jahr verdunstet über die Poren der geschlossenen Fässer etwa 0,5 bis 1% des Inhalts. So, das nennt sich Anteil der Engel, was da verdunstet. Das finde ich auch ganz spannend. Und viele Malzwhiskys erreichen ihren Höhepunkt bei so 10 bis 15 Jahren im Fass, andere etwas später. Also den ich vorhin getrunken habe, ich glaube, der hatte, was hat der, 16 Jahre, 18 Jahre, keine Ahnung, aber schon einiges, der war auch nicht so billig. Und für die Abfüllung in Flaschen wird dann wieder Wasser hinzugefügt, damit man auf die Menge kommt. Und um auch die richtige Trinkstärke zu kriegen, weil das ist ja total, ne, das ist ja reduziert und das wäre ja viel zu stark. Und die Trinkstärke liegt so bei 40-46% ungefähr. Das Rohdestillat, also bevor Wasser dazukommt, liegt so bei 60-98%. Mhm. Also da würde man tot umfallen wahrscheinlich, wenn man das trinken würde. Der amerikanische Whisky ist meistens aus Mais oder Roggen oder Gerste oder auch Weizen. Und der teuerste Whisky, den ich gefunden habe, es gab eine Auktion eines ganz seltenen Single Malt, der hieß Macallan 1926 Fine and Rare. Der wurde destilliert 1926 und erst 1986 abgefüllt, was sehr, sehr selten ist. Also der war auch schon lange in seinem Fass, und also 60 Jahre. Und der ist weggegangen für 1,7 Millionen Euro 2024 bei einer Versteigerung. Da gab es auch nur 14 Flaschen, weil mehr war halt nicht mehr. Also in so einem Fass ist halt auch nicht unendlich viel drin. Und also Justus hat recht. Alter Whisky kostet Geld.
Ja, so. Mega, mega wertvoll, ne? Und das fand ich auch ziemlich cool, das dann auch so mal aufzudröseln, ne? Wo man sagt, nee,
und das ist stimmt
nicht
halt auch.
Nur irgendein Fusel, sondern es ist tatsächlich, ne? Je älter, umso wertvoller, ja.
Und das ist spannend, weil sowas Ähnliches gibt's ja auch von Wein. Haben wir mal über Wein gesprochen eigentlich? Oder? Also bei Wein ist es ja ähnlich, da gibt es ja auch alte, so ein Rotschild von, und dann ist der sehr, sehr alt und wertvoll. Das Problem bei Wein kann halt auch mal sein, wenn der umkippt, dann hast du halt Essig, wenn da irgendwie Bakterien reingekommen sind. Ich weiß nicht genau, wie das Umkippen wirklich vonstatten geht, aber gut trinken kann man ihn nicht mehr.
Ja.
So. Also, aber das passiert bei Whisky halt nicht. Also in der Regel wird da in dem Sinne nichts schlecht. Ja. Da ist ja auch ein viel höherer Alkoholgehalt drin. Deshalb, das konserviert sich eigentlich schon von selbst. So.
Ja.
Also wir haben einen sehr ungewöhnlichen Schatz, aber einen durchaus wertvollen Schatz.
Wertvoll, richtig.
Und dann gehen sie halt wieder raus. Im Hörspiel ist es auch Bob, der ein bisschen was erklärt. So, und nicht Justus, aber im Buch macht es halt Justus. Und dann sagen sie so, Peter sagt, sollen wir so ein Fass mitnehmen?
Ja, so, okay, sagen, nee. Wie wollt ihr das machen, ne? Also, das ist schwierig, ne? Also, kriegst du ja nicht so wirklich.
Ich hätte auch Angst, dass das Fass vielleicht kaputt geht.
Ja,
das ist so
richtig. Es muss ja auch irgendwie dann auch, also, ist klar, sie überlegen dann noch, es muss ja noch einen anderen Zugang geben. Also, du musst es ja nicht unbedingt durchs Wasser ziehen. Aber es wäre auch ein bisschen auffällig. Also, da oben ist ja immer noch der Farnhelm und sie wollen ja eigentlich nicht entdeckt werden. Nee. Das heißt, das Kapitel aber blöderweise entdeckt. Also,
Aber sie hören halt, also sie müssen auf jeden Fall erstmal wieder raus aus der Höhle.
Und das Boot ist weg. Und dann wird erstmal Bob angeschissen. Hast du das Boot nicht richtig festgemacht? Doch, ich habe das doch angebunden.
Ja.
Ja, so, und dann kommt es aber auch ganz schnell drauf, dass es wahrscheinlich der Farnhelm war, der es jetzt doch gesehen hat. Und merken auch dann auf einmal, dass dann auch Taschenlampen kommen und nach ihnen suchen. Die schwimmen aber schnell auf die andere Seite der Insel irgendwie, gell? Und verstecken sich da auch noch mal so ein bisschen bei den Felsen.
Und sie finden dann auch ihr Boot, wieder. Ne? Aber es ist leider kaputt.
Genau.
Und Justus sagt, pass auf, weil das schwimmt halt im Wasser. Also sie können jetzt auch Mr. Kinn nicht mehr irgendwie verständigen. Und dann sagt Justus, passt mal auf, da liegt doch noch die Yacht, die Queen liegt doch noch da. Dann nehmen wir doch die. Die ist aber abgeschlossen. Was eine Scheiße. So. Und
aber da gibt's
Peter
noch
hat natürlich. Ja, aber Peter hat halt auch im Neoprenanzug jetzt leider keine Dietriche dabei. Genau. Also, bessere Idee. Dann nehmen wir halt das Geisterschiff. Die Stormrider ist ja noch da. Die ist nicht abgeschlossen. Da kann man halt so.
Sehr geil drauf. Auch, ne? Also, da sehen sie dann auch, ne? Und dann kapern sie das Geisterschiff, aber auch nicht ganz einfach, weil die kommen ja nicht einfach drauf. Weil es ist ja, die sind ja auch irgendwie unten. Da musst du ja irgendwie, das ist ja immer dieses Problem. Das ist ja, kennst du diesen Film Open Water?
Ja.
Furchtbar. Ich finde es so beklemmend, ne? Das ist ja, die fahren ja raus mit der Yacht, springen alle ins Wasser, keiner hat eine Leiter dran gemacht, die kommen auf dieses verdammte kleine Mini.
Und dann kommen auch wieder Haie.
Ja,
genau.
Das ist
und
natürlich
dann hast
du
halt ein Problem.
Die kommen da nicht mehr auf dieses Schiff, die sind einfach auf dem offenen Wasser. So, und jetzt sind die auch da und kommen da nicht hoch, aber der Justus ist ja unser MacGyver der Herzen, ja. Und hat natürlich seine Schiffmarkierungsmaschine dabei.
Ja, genau. Bei mir heißt es nur noch Harpunending. Es hat dann netterweise auch alles im Rucksack.
Natürlich,
und,
der ist ja Fuchs.
Und es klappt dann, also nicht sofort, aber beim fünften Mal klappt es dann. Und dann entern sie das Geisterschiff. Tada, und sie klettern an Bord. Was auch nicht so einfach ist. Ich finde ich auch schön, dass das mal gesagt wird, dass man da nicht einfach mit so einem locker leichten Sprung drauf landet, sondern dass das schon eine ziemlicher Akt ist. Aber
obwohl, für Peter ist das ganz einfach, weil der stammt ja auch vom Affen ab direkt. Sagen ja. sie ja noch. Der ist ja so schnell da das hochgeklettert, wo dann auch Bob sagt, nein, der stammt da. Nee, Justus sagt das.
Peter stammt. Ich wäre da aber auch eher Team Justus.
Ich auch, also ich auch.
Ich glaube, ich würde im Wasser bleiben wahrscheinlich, in der Realität. Das haben sie natürlich auch fürs Hörspiel ein bisschen gekürzt, weil wie gesagt, in 60 Minuten kann man sich jetzt so Spielereien nicht unbedingt nochmal erlauben. Sie klettern also an Bord und merken so, jo, das ist wirklich nur ein verkleidetes Schiff. Also das, was von draußen so gruselig aussah, ist jetzt von innen irgendwie auch noch ein bisschen Pappmaché und irgendwie ein bisschen verkleidet. Und sie entdecken sogar den Plastikdanken.
Ja, der dann so schön nickt, aber das war ja nur so das Skelett, was so im Wind so ein bisschen vor sich hin wäre aber auch geil gewesen, wie ich mir vorstelle, wenn das so vorbeifällt, als Justus das gesehen hat und dann das Skelett so, ja moin, und nickt da so vor sich hin. Das ist geile Vorstellung.
Sehr schön. Und vom Ufer aus, Farnham und die Joggerin entdecken sie auch, dass sie da gerade mit dem Geisterschiff vorbeifahren. Ja, das ist echt und auch sie geil. Hauen dann ab in den Nebel. Das finde ich super.
Das ist mega, das Bild. Das Bild ist einfach der Hammer. Ja, jetzt haben die natürlich ja aber die Queen, jetzt haben die diese Yacht, die ja wahrscheinlich auch ein bisschen schneller fährt als so ein kleines Geisterschiff. Und die holen sie dann auch ziemlich schnell ein.
Genau, aber sie hören die Queen nur, sie können sie nicht sehen, weil es eben wieder so nebelig ist. Und jetzt kommt Justus auch drauf, wo er gerade sich so mit dem Nebel auseinandersetzt, so, wir sind jetzt unsichtbar. Wenn wir das Licht von dem Schiff ausmachen, dann wie sind beim wir unsichtbar. Auto vorhin.
Ja.
Genau, wie bei der Verfolgungsjagd mit Peters Auto, wo er zu ihm gesagt hat, mach die Scheinwerfer aus. Und dann sind die Verfolger ja an ihm vorbeigefahren. Aber sie machen zwar kurz das Licht aus, aber plötzlich fängt das Schiff von alleine an zu leuchten.
Richtig, auch wie geil. Aber es ist so krass.
Ja. Und dann sind wir im nächsten Kapitel und dann sieht die Queen sie natürlich und sie werden dann wiederum von Farnham geentert. Und der hat auch eine Pistole und sagt, macht mal den Motor aus. Und die Joggerin ruft ihren Freund an. Und dann kriegen wir raus, ach, der hat das Licht angemacht.
Richtig. Ne, wenn der dann das Licht da anmacht, die haben da so einen Scheinwerfer da bei dem Leuchtturm, ne, wenn sie dann das Schiff anstrahlen, dann, und Justus erklärt das ja dann auch schön und sagt dann, ja, klar, das ist hier mit so einer unsichtbaren Farbe, ne, angestrichen, die nur auf Schwarzlicht reagiert, dann wird sie mit dem Schwarzlichtstrahler angeleuchtet und schon ist das Sache perfekt. Aber wie geil ist denn bitte diese Idee, ja?
Also, mega. Super. Also sehr, sehr schöne Idee und, ich weiß halt noch so, wenn ich früher in der Disco war und dann haben die Schwarzlicht angemacht und wenn man dann irgendwelche, weiß nicht, so einen weißen BH-Träger zum Beispiel hatte und dann hat das so durchgelugt und so, das fand ich echt super.
Ja, hat immer einen ganz tollen Effekt. Und wenn mich so
auch Augen haben so komisch geleuchtet. Ja. Manche Kontaktlinsen waren dann auch so ein bisschen seltsam.
Genau. Und wenn man sich da so ein großes Schiff vorstellt, so im Nebel, das hat ein Bild, ist ein Atmo nicht zu übertreffen eigentlich, ja.
Ja, und das ist ja praktisch, ne? Weil der Typ ist ja auf seinem Leuchtturm und dann hat er da mal einfach eine andere Lampe. Und dann kann er das super machen. Und ich gehe mit. Ja. Und wir erfahren auch noch, dass Mr. Kin nicht die Polizei anrufen kann, weil Jimmy, der Leuchtturmwärter, hat bei der Gelegenheit nicht nur gerade den Schwarzlichtscheinwerfer angemacht, sondern auch Mr. Kin gleich einkassiert und gefangen genommen.
Genau. Ne? Also da wird Justus schon ein bisschen mulmig, wo er sagt, Mist, das war ja eigentlich so seine Versicherung und jetzt müssen sie erstmal hier gut aus der Nummer rauskommen. Aber der Farnham ist jetzt auch, sage ich mal, weniger bedrohlich, als er eigentlich sein muss. Na klar, hat er die Waffe und so, ne? Und sagt dann auch, ihr seid aber auch hier auf meinem Grund und Boden und das ist mein Schiff und ne, ich darf euch hier damit in Schach halten. Ich habe jetzt aber nicht vor, euch über den Haufen zu schießen. Aber es wäre echt mal schön, wenn ihr mir sagt, wo der Schatz ist, weil ihr wisst das nämlich, ihr habt den ja gefunden. Ne? Und wenn ihr mir das alles brav sagt, dann darf auch der Mister
Kinn auch
gehen und ihr dürft gehen und jeder geht seiner Wege. Und das ist auch okay. Ne? Sie dröseln dann halt nur noch ein paar Sachen auf. Ist ja auch immer so geil, wenn er dann sagt, ja, ich habe aber noch ein paar Fragen. Ja, die beantworte ich dir natürlich, das bin ich dir ja schuldig. Das ist geil.
Genau. Und Farnham erklärt dann halt auch, also dass er halt immer wieder zu Kins Opa gefahren ist, um den halt weich zu kochen. Mhm. Um den halt irgendwie, damit er an die alten Papiere kommt. Weil er ja die ganze Zeit vermutet hat, dass der Schatz irgendwo am Haken ist. Deshalb hat er damals den Haken auch gekauft. Genau. Und so ist er dann, weil der Opa aber so störrisch war, ist Farnham dann auf die Idee mit diesem Piratenfluch gekommen. Und also er wollte erst den Opa weich kochen, dann ist er aber leider gestorben. Also hat er angefangen, den Enkel weich zu kochen. Und so ist dann diese Idee auch entstanden mit dem Geisterschiff überhaupt. Und auch, dass die Joggerin als Lockvogel fungieren soll.
Genau.
Und dass Peter und Kelly letztendlich ein Zufall waren.
Und das ist so geil. Ich finde die Erklärung so großartig, ja, wie nur logisch, ne? Das einfach, ja, ist es dir noch gar nicht aufgefallen? Ja, da ist er. Nee. Ist es dir noch gar nicht aufgefallen, dass ihr das gleiche Auto fahrt? Ne, die haben ja auch Mr. Kins Auto ja nie gesehen.
Nee.
Ne, der fährt da einfach auch einen roten MG und das ist so logisch.
Mhm.
Weil klar, an der Nebel kannst du nicht sehen, wer am Steuer sitzt. Da wird halt ein roter MG natürlich angehalten. Den hat der Jimmy ja vom Leuchtturm gesehen, hat zu Deborah gesagt, jetzt kommt der MG gleich, schmeiß dich auf die Straße. Ja, so, dann hat die natürlich festgestellt, scheiße, das ist gar nicht der Kinn.
Ja.
Ja, ich ziehe jetzt meinen Schwindel trotzdem durch, weil was soll ich denn da sonst erzählen? Ich meine, das hättest du auch lassen können. Die doch sagen können, oh, sorry, ich wollte hier gerade joggen und ich will eigentlich nach Hause. Sie hätte es ja nicht machen müssen. Sie hätte ja Peter
aber
und Kelly
nicht
runterführen müssen.
Das Problem war, dass auch, glaube ich, Deborah nicht wusste, wie Mr. Kinn aussieht.
Ach so.
Die wusste das halt nur einen Mann.
Sein.
Gut, dass
das
da jetzt noch,
okay,
das war halt ein junger Mann
ist,
und dass da eine Frau dabei war. Und im Hörspiel ist es ja nur ein Mann.
Na gut.
Also ein junger Mann. Ein Mann, der Auto fahren kann,
gut,
in einem roten Auto. Also
sie hat das
am Anfang,
aussieht,
sie
ja
hat das nicht gewusst. Das hat sich erst später rausgestellt, dass das nicht der Richtige war. Und das war letztendlich einfach nur eine Verwechslung.
Ach, das ist mega.
Und dann haben sie ja versucht, durch die drei Fragezeichen zu verscheuchen. Das hat ja aber auch überhaupt nicht geklappt. Und
genau,
sogar das Skelett in Kins Haus war auch sie.
Ja, genau. Ganz schön zu tun, die Deborah. Mensch, Mensch, Mensch.
Auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir es eigentlich gar nicht so genau, wie es jetzt so ausgegangen ist. Wir wissen nur irgendwie, okay, freigelassen. Und im Hörspiel bleiben wir in der Nacht noch, aber im Buch sind wir einfach mal
am nächsten Tag.
Und die
Richtig.
Drei Fragezeichen und Kin treffen auf dem Schrottplatz wieder aufeinander.
Ganz genau. Und da werden eben noch so ein paar Sachen aufgedröselt, ne, dass der Conrad Farnham der Besitzer der Insel ist. Es geht so ein bisschen noch, wer hat jetzt Anspruch auf den Schatz, ne? Wem gehört der jetzt, ne? Weil es ist ja wichtig. Ich meine, klar, das ist jetzt über 100 Jahre her. Der Hawk, der hat das ja geklaut von Duncan. Das eigentlich gehört es ja dem Hawk.
So, ja, eigentlich gehört es gar keinem von beiden, sondern das war ja irgendwie so ein
mexikanisches
Schiff.
Ja, die haben es ja auch nur geklaut. Richtig, so, ganz genau. Also es gehört eigentlich ja niemanden. Und wenn man es jetzt aber mal so weiterspinnt, dass der Hawk sich das halt auch widerrechtlich angeeignet hat. Und der Kin ja Nachfahre ist, der will ja mit der ganzen Sache ja überhaupt nichts zu tun haben. So, jetzt könnte man denken, okay, auf dem Grund und Boden von Farnham liegt das ganze Zeug, gehört es eigentlich ihm, weil er hat die Insel mitsamt der Fässer gekauft, gell, so. Also gehört ihm das auch und Justus sagt das auch so ein bisschen suffisant und sagt so, ja, der kann das ja gerne haben und behalten und lacht sich da auf einmal einen Ast.
Genau, weil die anderen regen sich halt auf, also Peter und Bob echauffieren sich viel mehr und Justus tut so ganz entspannt, ne, auch Kin will den Schatz halt nicht und so.
Ja.
Und dann lacht Justus halt, weil er sagt, na, aber eigentlich gibt's gar keinen Schatz.
Ja. Hä? Bitte? Wir haben es doch gesehen, so. Bist du blöd? Wir haben die Fässer doch gesehen, Justus.
Ja, aber Justus hat auch nachgedacht und hat sich gefragt, warum er noch nie von uraltem Whisky gehört hat. So. Und dann hat er bei einem Händler angerufen.
Geil. Ja.
Und ähnlich wie ich, ne, hab ja vorhin kurz gesagt, so pro Jahr verdunstet zwischen 0,5 und 1%. So, hohoho. Jetzt rechnen wir ein bisschen. Diese Fässer, wenn wir davon ausgehen, wann das Tagebuch geschrieben wurde, 1835 bis 38, also wir haben locker 150 Jahre. Also, was ist in den Fässern?
Ein Hauch von nichts.
Sehr viel Atem der Engel, also nur noch Atem der Engel. Und ja, also Justus lässt sich sogar da eines Besseren belehren und sagt, ja, Sachen können sich nicht in Luft auslösen. Außer Piratenschätze wie dieser, die können sich wohl in Luft auslösen. So, also diese Fässer. Und ich muss sagen, echt der Brüller.
Super.
Und das machen sie ja im Hörspiel auch so.
Ja.
Da machen sie es nur in der Nacht. Also sie trennen das nicht noch auf, sondern
genau,
sie machen das in der Nacht, dass sie sich heimlich an Bord der Stormrider, glaube ich, unterhalten, während Farnham das gar nicht so richtig mitkriegt. Sagst du, was quasselt ihr da? Und da Justus so ein Lachflash kriegt und sagt, wisst ihr eigentlich?
Das ist so
und
geil.
So. Und auch da erzählt Justus, ja, da hat sich der Whisky in Luft aufgelöst. Der ist verdunstet. Und auch da der gleiche Gag, weil der ist einfach so gut und es ist wirklich mal ein richtig perfekter Schlussgag.
Ja.
Weil es, also darüber zu lachen.
Schon echt mit der Beste.
Ja, und
da
würde ich auch
ganz
sagen,
weit mit oben.
Und es ist dann auch ähnlich wie im Buch, nur da haben wir halt keinen Mr. Kin, der spielt da irgendwie keine Rolle mehr im Hörspiel.
Ja.
Und ich muss sagen, dieser Twist am Schluss, das ist doch super. Und darüber kann man wirklich lachen.
Wirklich?
Dieses ganze Theater für was, was eigentlich wirklich wertvoll wäre, wenn es noch da wäre, ist es aber nicht.
Richtig. Also das ist das coolste Ende schlechthin. Ja.
Ja.
Einfach nur, dass die, man könnte ja denken, oh, die Verbrecher haben jetzt gewonnen und oh, blöd. Ne? Das heißt, Verbrecher waren das ja, ja, ne? Also die, ne?
Bösewichte, so,
Bösewichte,
ja, Gegenspieler.
Vielleicht schon, gell? Aber, und dann aber trotzdem, also haben sie gar nichts von am Ende, ne? Also es geht dann doch wieder gut aus und es ist so
ja
sehr, sehr, wirklich sehr, sehr lustig. Also
ja, richtig, richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, und damit ist halt Buch und Hörspiel
ja
sind zu Ende. Ich muss sagen, tolles Buch, mega schöner Twist. Es ist spannend, es ist gruselig, es ist lustig. Wir haben jetzt keine richtig fiesen Bösewichte, die tun ja nur so.
Mhm.
Von daher kann man jetzt sich fragen, brauche ich so einen richtig fiesen? Aber eigentlich mögen wir ja die, die dann doch gar nicht so böse sind.
Ja,
so. Also wir mögen ja auch, also ich mag auch einen Eugène oder ich mag ja auch die, die dann jetzt nicht so richtig schlimm daherkommen.
Ja.
Und es ist eine super Hintergrundgeschichte mit Duncan und mit Hawk und mit diesem ganzen Piratenkram. Ich mag dieses maritime Sujet total.
Ja.
Und es ist einfach wirklich ein guter Fall. Auch ja, mit den Buddelschiffen und wie sie da so hinkommen. Und Tante Eleanor tritt auf.
Ja.
Mega.
Ja.
Und Kelly stört mich nur am Anfang ein bisschen, weil das soll ja auch so ein bisschen störend sein. Aber die ist ja dann auch nicht wirklich, da ist sie auch noch wichtig am Anfang für diese Szene. Sie taucht aber nachher ja überhaupt nicht mehr
überhaupt
auf.
Gar nicht mehr. Nee, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne?
Vielleicht sind die da ja auch nicht mehr zusammen. Man weiß es nicht so genau.
Ja, wer weiß genau.
Und ich finde so, auch das Hörspiel gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt natürlich einige Kürzungen, aber ne, 60 Minuten ist ja auch nicht so lang. Und aus Kelly wird Jeffrey. Und wir treffen Tante Eleanor und den Hund nicht persönlich, sondern nur, dass Peter sie kurz anspricht. Das tut den Kürzungen insgesamt gut. Finde ich aber trotzdem schade, dass sie stimmlich nicht auftaucht, weil ich mag auch diese nicht die Bilder.
Ja, ja, juhu. Genau. Ja, hätte sie irgendwie ein bisschen so einmal klein, ne? Aber das wäre wahrscheinlich auch dann zu wenig gewesen, um sie überhaupt zu engagieren. Gell?
Vielleicht.
Also, das hätte sich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich gelohnt.
Ja. Und im Buch ist halt toll, weil sie wirklich zwei große Szenen hat, dann auch mit dem Hund.
Ja.
Und Mr. Kinn ist halt auch im Hörspiel ein bisschen anders. Da kommt er halt viel tougher und mutiger und nicht so ängstlich daher.
Richtig.
Also im Buch ist er richtig unbedarft und ja,
ja, das ist ja wirklich so sehr Hasenfuß, also so sehr, weiß ich nicht, komisch einfach, ja.
Aber ich bin insgesamt auch mit dem Hörspiel sehr zufrieden. Das ist stimmungsvoll gemacht, mit den Geräuschen, mit der Musik auch. Also teilweise recht viel Musik, die steht durchaus lange in manchen Szenen. Mhm. Und ich finde auch, die drei funktionieren sehr gut miteinander.
Oh, ich mag die so, da in dem
Thema
Buch
Angst
sehr.
Und gehen wir nicht, ist das zu gefährlich oder nicht. Also das
Es ist auch sehr, sehr ausgeglichen. Ich mag das auch, dass die Dynamik von den dreien da. Also das, ich habe ja schon immer gesagt, dass der André schreibt die mir immer so, wie ich sie am liebsten mag. Also so diese Kombination. Da haben wir nicht diesen überkandidelten, wirklich zu hochnäsigen Justus. Der macht zwar sicherlich auch seine, das sage ich euch erst später, und Alleingänge, das finden die natürlich auch scheiße, aber die Reibereien gehören ja dazu. Wir haben Bob, der recherchiert, wir haben einen Peter, der sich sportlich aktivieren kann, der ängstlich ist, der aber nicht deswegen extrem angemacht wird. Ja, also es ist irgendwie.
Und er hat die Anfangsszene, dass
alles
er überhaupt
zusammen,
über ihn läuft, dass er also zufällig halt in diesen Fall reingezogen wird.
Richtig.
Und auch Bob macht eine ganz gute Figur,
weil
der hat auch gerade im Buch teilweise noch so ein paar Stellen, wo er auch durchaus mal gegen Justus argumentiert und sagt, ah, das ist aber, also die Theorie, die hält aber nicht unbedingt. Vielleicht ist es da, ne? Also das gefällt mir wirklich gut.
Richtig, ne? Also das ist wirklich rundum einfach ein gelungenes Buch und das liest sich schön, das ist spannend, es ist interessant, die Schauplätze sind toll, wir haben Schrottplatzatmosphäre, wir haben diese tolle Nebelatmosphäre auf dem Meer mit dem Geisterschiff, ja, was dann so cool auch angeleuchtet wird. Also auch die Inszenierung, wie der Farnham das macht, ist total clever und irgendwie auch cool, ja, und
es sind zwar Sachen konstruiert, aber auch mit der Falle und so, aber ich finde es insgesamt nicht zu konstruiert. Also, dass auch Justus natürlich auf Kind trifft, dass der halt bei Onkel Titus die Sachen vom Opa verkauft und dass sie so halt zusammenkommen, aber es ist alles irgendwie sehr im Fluss, finde ich.
Ja, genau.
Es ist durchaus logisch und nachvollziehbar.
Und nicht übertrieben. Und auch diese Piratengeschichte ist nicht zu übertrieben konstruiert.
Ja, doch, total übertrieben, aber aber irgendwie cool übertrieben.
Ja, aber irgendwie auch nicht, weißt du, dass es dann zu abgefahren ist. Das kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht so gewesen sein könnte, weißt du? Das ist jetzt nicht zu...
Naja, also sagen wir mal so, da extra jetzt so ein Schiff durch die Gegend fahren zu lassen, um einen Typ Weiz zu kochen.
Das meine ich jetzt gar nicht. Also ich meine jetzt wirklich diese Geschichte von Hawk und Duncan. Ne? Ja. Diese Piratengeschichte, ne? Die finde ich sehr...
die ist super.
Toll eingesetzt. Ne? Also das ist jetzt nicht zu übertrieben piratenmäßig und das nochmal so, extrem ausgeschmückt oder so, weißt du? Das meine ich jetzt. Natürlich ist natürlich dieser Aufwand, aber es war ja auch gar nicht so aufwendig, das Schiff war ja schon da. Er hatte ja den Film schon gemacht, ne? Er hat jetzt nicht extra das Schiff gebaut. Hätte der jetzt mit Filmen nichts zu tun gehabt und hätte jetzt so ein Schiff gebaut, nur um so einen Schwindel zu machen, dann hätte ich gesagt,
du meinst, oh Gott, das ist aber so extrem,
der Farnhelm.
Wie im Drachen. Wo ja, halt so ein Unterseeboot in Form eines Drachen gebaut wurde, um letztendlich so in so einer Höhle zu so einer Bank und so.
Ja, das ist natürlich also total weit hergeholt und äußerst übertrieben, aber das Schiff war ja schon da. Also, dass er dann wirklich sagt, okay, ich habe den Film ja schon gemacht und ich kann das jetzt nutzen, weil es diese Legende gibt da und kann den damit jetzt ins Boxhorn jagen. Geil.
Und wie praktisch, dass mir halt eine Insel gehört, wo ich auch gleich schon so einen Anleger habe. Weil also ich wäre jetzt mit so einem Geisterschiff ein bisschen überfordert, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wo ich es lassen soll. Aber Farnham hatte ja gleich schon so einen Ort zum Anbinden.
Na klar, und der ist ja auch der totaler Piratenfreak, ne? Also das hat ja alles auch super gepasst, dass der da auch so total in dem Thema ist. Dass nicht jetzt irgendeiner ist, irgendein Schurke, der sagt, okay, ich kann zu einem Schatz kommen, habe aber eigentlich mit Piratentum überhaupt nichts am Hut. Der war ja vom Fach, hat da diesen Film gemacht und das hat halt alles so wirklich stimmig gepasst. Und dann sagt man auch nicht, boah, das ist mega weit hergeholt, dass der jetzt auf so eine Idee kommt, ne? Sondern es war eigentlich sogar eher naheliegend, dass er das gemacht hat. Geil.
Ja, also wir sind voll des Lobes und sind sehr zufrieden. Und nachdem ich ja letztens so gemeckert habe mit Schlussgag ist konstruiert, nein. Also du hast es eben auch schon gesagt und ich würde wirklich sagen, also in meiner Hitliste der besten Schlussgags mindestens Top 3. Ich müsste nochmal auf alle gucken, aber der ist schon ganz, ganz, ganz weit oben.
Ja.
Genau.
Sehr gelungen.
Und jetzt, wir haben es ja schon vor mehreren Stunden angeteasert und ihr seid immer noch dabei. Das ist großartig, dass ihr alle noch dabei seid, hoffentlich. Denn die noch dabei sind, kriegen natürlich jetzt noch unser Bonbon. Weil wir sind ja hier nicht nur alleine, sondern wir haben auch André Marx mal wieder ein paar Fragen zu eben seinem Buch gestellt. Und Jenny, wir überlassen ihm mal das Wort, oder? Weil die Fragen, die wir ihm gestellt haben, die erzählt er einfach gleich mit.
Richtig. Bitteschön.
Viel Spaß.
Hallo ihr Lieben, ich bin's schon wieder. Und ich bin's deshalb schon wieder, weil ihr euch erneut ein Buch von mir ausgesucht habt. Vielen Dank. Also das Geisterschiff diesmal. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir wirklich ein Problem so langsam. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und ich kann eigentlich keine so wirklich beantworten. Ich probiere es aber trotzdem mal. Erste Frage. Erinnere ich mich noch an den Hund Muffins? Nein. Absolut nicht. Ich hätte nicht gewusst, dass da ein Hund auftaucht, geschweige denn irgendwie den Namen. Ich weiß auch nicht jetzt, was für ein Hund das ist, was für eine Rolle der spielt, wem der gehört. Letzteres kann ich auch gar nicht wissen, weil ich mich an keine einzige Figur aus diesem Buch erinnere. Also ich erinnere mich wirklich an fast gar nichts, weil das ja nun wirklich schon lange her ist. Muffins finde ich aber einen ganz coolen Namen, muss ich gestehen. Ist das ein typischer Marx-Name? Er ist zweisilbig, also Marx-Hundename. Sniffer, Trigger, Muffins. Ja, so ein bisschen. Also nein, keine Ahnung, wer das ist, was der macht, ob der eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Die zweite Frage von euch hat mich noch kälter erwischt. Ihr fragt nach Eleanor. Eleanor taucht wieder auf. Was mag ich an Eleanor? Ich habe keine Ahnung, wer Eleanor ist. Ich kann mich an eine Eleanor erinnern, die ich mal benutzt habe. Eleanor Madigan aus Poltergeist. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig. Daran kann ich mich ein bisschen besser erinnern, weil es mein erstes reguläres Buch war. Und die taucht da wieder auf, ist es so? Wenn ja, dann weiß ich davon nichts. Mir hat das keiner gesagt. Und ich habe keine Ahnung. Also, I don't know. Wenn es diese Eleanor Madigan ist, dann kann ich euch allerdings sagen, was ich an der Figur mag. Die ist halt ganz, ganz wunderbar schrill und exzentrisch und naja, so ein bisschen so eine so eine Loriot-alte Dame, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich mich recht erinnere, wird die im Hörspiel doch auch, wird die nicht von Katharina Braun gesprochen, die auch in Oedipus von Loriot die Mutter gespielt hat? Oh weia, das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf das ich mich begebe, aber so erinnere ich mich. Und darum geht's ja hier. Woran erinnere ich mich? Es geht ja nicht darum, Fragen korrekt zu beantworten, sondern sie so zu beantworten, dass ich glaube, es könnte stimmen. Also, ja. Die fand ich immer super, die Figur. Und wenn die das ist, ja, war das wahrscheinlich der Grund, warum sie wieder aufgetaucht ist. Aber in was für einem Zusammenhang die da auftauchen soll, ist mir ein großes Rätsel, ehrlich gesagt. Was hat die beim Geisterschiff verloren? Naja, ihr werdet das besser wissen. Ich kann ja mal zwischendurch so ein bisschen erzählen, woran ich mich überhaupt noch erinnere. An nicht viel. Ich erinnere mich, dass es mit einer Autofahrt beginnt, wo Peter und Kelly irgendwie die Küstenstraße langfahren. Und ich erinnere mich bizarrerweise noch, dass Kelly Alanis Morissette im Radio hören will. Warum ich das noch weiß, keine Ahnung. Und danach verschwimmt es. Und ich weiß noch das Ende. Und nach dem fragt er nämlich auch, ob ich die Geschichte von hinten nach vorne geschrieben habe oder gebaut habe. Also vom Plot-Twist mit dem Whisky hin zum Anfang praktisch. Und das weiß ich natürlich, ihr ahnt es schon auch nicht mehr so genau, aber ich kann mich zumindest, also ich weiß ja, wie ich normalerweise Bücher schreibe und ich kann es mir sehr gut herleiten. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich noch alte frühere Fassungen des Manuskripts irgendwo habe ich leider nicht. Das war noch bevor ich eine Festplatte hatte mit unbegrenztem Speicherplatz. Das ist Ende der 90er geschrieben worden, das Buch. Und da habe ich tatsächlich meine Texte noch auf Diskette gespeichert. Und die sind aber alle verschwunden, diese Disketten. Deswegen kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Aber es ist ja in der Regel so, dass ich nie so einen ganz klaren Plan habe. Und ich reime mir das so zusammen. Ich wollte eine Piratengeschichte mit einem Geisterschiff machen, habe angefangen zu schreiben, habe einen Haufen Mysterien aufgebaut und brauchte am Ende einen Schatz und wollte dann aber keinen 0815-Schatz haben, sondern eben einen Schatz mit einem Twist. Und dann muss ich auf die Idee gekommen sein. Und dann habe ich mich wahrscheinlich gefragt, was war für Piraten denn besonders wertvoll? Vielleicht Alkohol? Und was passiert überhaupt mit Alkohol nach 100 Jahren? Und ich erinnere mich aber noch an eins, nämlich, dass ich bei einem Whisky-Hersteller angerufen habe. Das war auch alles noch vor Google und so weiter. Und dann habe ich mir irgendeine Adresse irgendwie rausgesucht und habe da angerufen und gesagt, guten Tag, ich schreibe da ein Buch und ich möchte etwas wissen. Was passiert mit Whisky in alten Holzfässern, wenn man ein paar Jahrzehnte wartet? Und dann hat ein netter Herr mir das beantwortet. Und so kam es dann. Und da war ich natürlich ganz glücklich, weil ich schon so eine Ahnung hatte, dass der vielleicht irgendwie umkippt oder so, so wie Wein. So war es denn nicht, sondern er verflüchtigt sich einfach. Aber das passte ja auch gut in die Geschichte. Und dann habe ich den Rest dann zurechtgeruckelt, dass das ein rundes Ganzes ergibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht am Anfang gemacht habe. Ich habe garantiert erst 100 Seiten geschrieben, bevor ich diesen Whisky-Menschen angerufen habe. Denn so habe ich immer gearbeitet. Und so wird es auch hier gewesen sein. Ja, und dann wollt ihr noch wissen, ob ich Piraten-Fan bin. Weil das ja alles vor vor der Wiederbelebung habt ihr geschrieben, ja, vor dem großen neuen Piratenhype passiert ist, der durch Fluch der Karibik ausgelöst wurde. Nee, eigentlich nicht. Das Piratengenre hat mich nie interessiert. Ich find's auch ein bisschen irritierend, dass das für Kinder so eine Sache ist und dass die dann so Piratenkostüme toll finden und Piratenspielen toll finden, weil das sind ja einfach mal gemeingefährliche Meuchelmörder, so Piraten. Man kann es ja nicht anders sagen. Dass man denen jetzt so nacheifert als Kindergartenkind, finde ich ein bisschen bizarr. Aber hat sich so entwickelt. Meins ist es nicht. Ich bin auch bei Fluch der Karibik, glaube ich, nach dem zweiten Teil ausgestiegen, weil mich das alles nicht so richtig packt. Aber es ist natürlich drei Fragezeichen mäßig. Also wir hatten es da ja schon in den Klassikern mit Piraten zu tun und da wollte ich so ein bisschen dran anknüpfen und habe da natürlich auch sehr viel wirklich frei erfunden. Und ich glaube, das da deckt sich nichts mit historischen Begebenheiten. War mir egal. Und wie gesagt, mangels ausführlicher Google-Recherche konnte ich damals auch gar nicht so viel rausfinden oder habe mir auch nicht die Mühe gegeben, da jetzt irgendwie erst mal 20 Piratenbücher zu lesen, sondern habe meine Fantasie freien Lauf gelassen und ja, das ist dabei rausgekommen. Ja, jetzt habe ich doch mehr erzählt, als ich dachte, dass ich erzählen kann, weil ich eigentlich keine Frage so richtig beantworten kann. Aber ich hoffe, ihr könnt damit trotzdem irgendwas anfangen. Ach so, eines noch, mir ist noch was eingefallen, woran ich mich erinnere. Und zwar nämlich die Flaschenschiffe. Ich erinnere mich, dass da Flaschenschiffe vorkommen. Und irgendwie bei Onkel Titus auf dem Schrottplatz tauchen die auf und spielen dann irgendeine Rolle. Und ich weiß noch, dass ich diese Schiffe, oder wahrscheinlich, oder sind das nicht auch die echten Schiffe dann am Ende? Also jedenfalls die Schiffe, die da auftauchen, habe ich allesamt nach Schiffen aus dem, also Raumschiffen aus dem Star Trek-Universum benannt. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das waren, aber ich weiß noch, dass es so war. Das habt ihr wahrscheinlich alles selbst rausgefunden. Wenn nicht, dann habe ich es euch jetzt erzählt. Und ja, genau. Und mehr fällt mir zu diesem Buch wirklich nicht ein. Also dann, ihr Lieben, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Bis denn. Ha! Weit gefehlt. Ganz weit gefehlt, ihr Lieben. Ich hatte schon hier auf Stopp gedrückt und alles. Und dann habe ich mal nachgesehen, wie das mit dieser Eleanor Madigan wirklich war. Das ließ mir keine Ruhe. Ich habe nicht wirklich jetzt in die Geschichte reingeguckt, aber ich habe nachgeguckt, wer denn da in dem Hörspiel spricht. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt da eine Mrs. Madigan und es gibt eine Mrs. Cartier. Und ich habe irgendwie gedacht, das sei eine dieselbe Person. Ich meine die ihr Amulett verloren hat. Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war von beiden. Und übrigens, keine von beiden wird von Katharina Brauren gesprochen. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Es stimmt also alles nicht. Und das tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Also das Rätsel um die Eleanor bleibt zumindest für mich ungelöst. Und wahrscheinlich, wenn ich euren Podcast höre, dann weiß ich wieder, ach die Eleanor, ach darum geht's. Ja, also darauf freue ich mich schon auf diesen Moment. Und ja, kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Also macht mal mit eurer Aufnahme da. Ich will jetzt wissen, worum es geht. Bis denn.
Lieber André, vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gegeben hast und dich versucht hast zu erinnern und uns auf jeden Fall noch geantwortet hast. Und das war uns auf jeden Fall ein Fest.
Wir machen es dir nicht Antworten. Leicht, glaube ich. Es ist ja jedes Mal wieder, ne, so, also wir bringen dich, meine 25 Jahre, gell, das darf man jetzt echt nicht vergessen, ne, ist das her. Und bei den ganzen vielen Fällen, die du geschrieben hast, ist natürlich da auch klar, dass man sich da nicht, ich fand das ja so geil.
Da kann man schon mal einen Hund vergessen.
Dann müsste ich jetzt eine Diskette holen.
Du, das ist aber wirklich, also eigentlich, man braucht die Sachen gar nicht gut verstecken. Du brauchst einfach nur einen alten Datenträger und dann stehst du da. Du kannst ja heute an den Computern noch nicht mal mehr eine CD abspielen, ja. Weil plötzlich, ach so, der hat ja gar keinen Laufwerk mehr. Der hat gar kein CD-Fach. Ich habe letztens auch noch irgendwas von der Steuer hier gefunden, als ich was weggeschmissen habe. Und auch meine Magisterarbeit zum Beispiel ist noch auf so einer Disk, also ja. Nicht Floppy-Disk, aber auf einer Diskette.
Ja, Hammer, oder? Nein, es ist also echt wieder jedes Mal ein Vergnügen, deinen Antworten zu lauschen und ja.
Aber so, wieder war ein Hund.
Ja, so, das ist so geil, ich will das nächste Mal so. Aber ich fand das auch so geil. Ist es ein typischer Max-Hundename? Ja, zweisilbig, ja. So auch geil, dass du da so ein Schema hat, wie er die Hundenamen entwickelt, ne? Und Muffins ist ja nun wirklich auch ein echt geiler Hundename, ja? Also, bisher waren die ja alle super, ja.
Okay. Also, dass man den kleinen Jip-Jip-Hund aber Tante Eleanor?
Ja, auch krass, dass du dich da unsicher warst, dass Eleanor oder die Mrs. Cartier, ne? Und dann, dass die in der Erinnerung selbst im Erstlingswerk zu einer Person verschmolzen sind, ne? Wo die ja auch zwei sehr unterschiedliche Damen sind, ne? Das fand ich auch total spannend. Also, dass da so auch die Erinnerung gar nicht mehr so präsent war, ja.
Und wie Erinnerungen auch funktionieren, weil die Erinnerung an diesen Alanis Morissette Song im Radio. Ja, der war da. Der ist noch da.
Und an die Star Trek Raumschiffe, ne? Und sowas, ja, dass du die danach benannt hast.
Mega.
Ja? Super.
Also da auf jeden Fall. Und okay, kein Piratenfan, einfach nur mal ein schönes Sujet aufgemacht. So und auch, ja, wenn man wirklich drüber nachdenkt, du hast natürlich recht. Also so schon komisch, diese Kinderbegeisterung für so. Mhm. Es sind ja nicht nur normale Schurken, sondern mit ihren Säbeln machen die auch fiese Sachen. Und die haben auch nicht aus Jux und Dollerei irgendwie so Haken statt Armen. Und denen fehlt auch nicht einfach so ein Auge, sondern...
Ja, da steckt schon was dahinter, ne? Aber ich glaube,
mehr als nur eine Bindehautentzündung. Also das waren halt wirklich, du nennst es ja Meuchelmörder und es stimmt halt. Ja. Da wird halt...
Ja, es ist wirklich so. Aber ich glaube, es ist halt einfach so dieses Outfit, glaube ich. Also ich glaube, es ist ja so eher die Kinder, so dieses, das klar, irgendwie eine Augenklappe tragen und
sich ist aber unpraktisch. Also fürs Foto fand ich's.
Ja, klar, aber das ist halt einfach diese Verkleidung, ne? Mhm. Glaube ich, ist eher das, oder dann auch klar mit so Schwertkampf spielen oder sowas, ne? Also ich denke, der Gedanke ist da schon dahinter. Ich glaube, die Kinder denken da weniger an, die haben Alkohol getrunken und Skorbut gekriegt und haben geraubt, gemeuchelt, getötet.
Müssen über
und
irgendwelche
sowas,
Planken,
ne?
laufen und dann werden die Fischfutter. Mhm.
Also ich denke, da ist wirklich eher so dieser Gedanke, oh, es ist ein tolles Segelschiff und da fahren die übers Meer und, ne, also. Die Kinder sind da eher so in dem Setting wahrscheinlich.
Hoffen wir mal.
Ja, oder hast halt also so Piraten, dann die später dann kamen, so wie Jack Sparrow und sowas, ne? So, dachte, das ist halt eine Type, ja, so.
Ja.
Genau. Nee, aber geiles Thema. Und das vor allen Dingen so, also aufzugreifen, bevor dann dieser ganze Hype überhaupt auch kam und nicht dann zu sagen, ja, ich springe auf diesen Hype auf, weil der jetzt einmal da ist, so wie das ja manchmal so ist, wie alle stehen auf Fußball, lass mal eine Fußballfolge machen oder.
Verkauft sich gut, ja.
Alle wollen jetzt gerade das, deswegen machen wir jetzt das oder so, ne? Also das, gutes Händchen gehabt, dass dann Jahre später erst so dann wieder dieser Piratenhype aufgeflammt ist, ne?
Ja. Aber auch so krass, ich war ja wirklich der festen Überzeugung, habe ich mir gedacht, weil das einfach logisch ist, dass es erst diesen Twist gab und dass die Geschichte von hinten nach vorne aufgezogen ist. Aber dass die sich halt entwickelt hat, während André Marx die Geschichte geschrieben hat, finde ich einfach sensationell.
Ja, das ist mega.
Und auch nett, dass er halt noch nachgeguckt hat, ob es noch irgendwie alte Fassungen gibt. Aber ja, wie gesagt, auf Diskette kommt man jetzt nicht mehr ran.
Nee.
Er brauchte irgendwie einen Schatz und dann ist er daran. Aber dass er auch diesen Rechercheanruf gemacht hat,
geil,
bei dem Händler.
Da musste ich dann auch dran denken, so Justus hat dann auch bei dem Whisky-Kenner angerufen und hat sich da informiert, wo ich denke, da hat sich dann, André, du hast dich dann da reingeschrieben quasi. Du warst dann Justus in dem Moment, wo du dann beim Whisky angerufen hast, beim Whisky-Mann des Vertrauens. Ja, also ist so stark, ja.
Ja, aber von vorne. Und wie wir kommen wir nochmal zurück und dann nochmal, also da ist ja auch die Aufnahme schon zu Ende und dann kommt er nochmal zurück und sagt, ach, ist ihm noch was eingefallen? Und dann, genau, da kommen ja dann die Schiffsnamen aus Star Trek. Aber auch toll, dass er dann sagt, ach so, ja, Eleanor, da war doch noch was. Ja, und dass er sich jetzt auf unseren Podcast freut, herzlichen Glückwunsch. Dann weißt du ja jetzt, was du in deinem Buch geschrieben hast. Und
das muss ja
auch halt,
so spannend großartig sein, wenn man so nach 25 Jahren nochmal sein Buch so nacherzählt bekommt. Also wir hoffen, dass du sehr viel Vergnügen hast und ihr Hörer generell auch, ja, dass es euch Spaß gemacht hat zuzuhören, was im Geist
dafür machen
passiert.
Wir das ja, ne? Genau. Also und notfalls, um dem Autor inhaltlich nochmal auf die Sprünge zu helfen.
Also das ist doch der gerechte Lohn, ja. Also sagt, wir brauchen auch kein Honorar. Wir freuen uns, wenn die Autoren nochmal ihre Bücher wieder neu entdecken.
Ja, und also ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil es war halt alles logisch, es lief gut. Ich konnte mich halt einfach, es war für mich ganz neu, weil ich mich bis auf, weil als wir mal überlegt haben, ob wir diesen Fall machen und du gesagt hast, ach, das war doch der mit den Whiskyfässern, wo am Schluss nichts mehr drin war, ich so, ach ja. Und da konnte ich mich jetzt halt noch dran erinnern, dachte, ach, das ist der Plot-Twist, was aber auch nicht schlimm war, weil dann konnte ich da so ein bisschen hinarbeiten und vielleicht wusste ich sogar noch vom Hörspiel am Schluss, aber... Also vieles war da sehr im Nebel, bei mir auch, ähnlich wie bei André. Und deshalb hatte ich da sehr viel Neues zu entdecken bei diesem Buch-Hörspiel, bei dieser Folge auf jeden Fall.
Ja, super. Und ich bin auch ganz, ganz froh, dass wir sie besprochen haben, weil das schon immer ein toller Fall war, den ich auch immer auf dem Schirm hatte, ne, weil durch den Plot-Twist auch und durch die Charaktere, die vorkommen und eben, dass mir die drei Fragezeichen halt da auch immer so gut gefallen in ihrer Dynamik, in ihrer Freundschaftsdynamik, ja, so.
Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, egal wie ich es abklopfe, es ist ein richtig, richtig guter Fall. Ja. Der hat halt alles, was einen guten Drei-Fragezeichen-Fall ausmacht.
Ja, genau, der hat die Reminiszenzen, der hat die Mystik, ne? Ja, ist alles dabei.
Es ist lustig, es ist unvorhersehbar, man kann noch ein bisschen was knobeln.
Ich fand jetzt sogar, als ich jetzt auch gelesen habe, vorher hatte ich das Hörspiel nur gehört, ne? Da kommt ja dann diese Szene nicht vor, als Justus und Bob im Boot sind und die Queen sie fast rammt. Mhm. Und als ich es dann gelesen habe, dann ist das ziemlich geschickt schon, quasi kann man schon erahnen, dass das vielleicht die Deborah ist. Ne? Also das ist so ein Gedanke, den man sich spinnen kann, wenn man möchte.
Ich bin nicht drauf gekommen.
Es muss nicht. Es kann auch einfach eine Wildfremde sein. Ne? Aber
ja.
So dieser Gedanke, der so kurz aufploppt, so es könnte auch vielleicht die Deborah sein, weil die dann ja auch abends dann nicht zu Hause ist, weil die ja gerade noch auf der Queen rumgeschippert ist. Beim Haken so. Ne? Also wo ich mir denke, das ist alles so... so geil gemacht, so das schon zu säen, diese Saat, ne, im Kopf, um dann zu sagen, ja, na klar war das die Deborah, weil die war ja auch nicht zu Hause und klar, man hat die im Verhältnis mit dem Leuchtturmtypen und sowas, ne, und ist deswegen da voll im Bilde und so, ne, also das ist sehr, sehr, sehr geil gemacht, ja. Also danke, André, für diesen tollen Fall.
Ja.
Ja.
Und hoffentlich ist dir jetzt auch nochmal aufgefallen, wie toll das war, was du damals gemacht hast. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Richtig. Und ansonsten, also hoffe natürlich, dass euch das auch unser Podcast wieder gefallen hat. Und ihr könnt uns, wie gesagt, gerne mit Lob, Anerkennung und auch, wie euch der Fall gefallen hat, beglücken, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an dgdb@freenet.de. Könnt ihr aber auch gerne uns bei Insta schreiben und auf anderen Kanälen, die wir dann hoffentlich auch natürlich auch angucken. Na klar.
Und dann hoffen wir, dass wir euch gut in den Oktober gebracht haben und wir hören uns wieder am 1. November.
So ist es. Denn und ja, danke Katrin für die schöne Folge. Es war mir wieder sehr ein Vergnügen.
Fand ich auch.
Krass, bist du. Mit einem Flug sind so 2,5 Stunden, die sind so wie im Flug dann immer vorbei. Das ist echt der Wahnsinn.
Genau, die Folge wird wieder ein Hauch länger, aber ach, ist immer noch. Ich finde alles unter 3 Stunden ist ja ein
Kühlchen. Also trotzdem auch ein Shorty. Aber bleibt dran und freut euch schon mal auf November, denn
wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.